I think today we can say with credibility that we have kept 1.5 degrees within reach, but its pulse is weak. And it will only survive if we keep our promises, if we translate commitments into rapid action.
So, und so beginnt unser heutiger Podcast. Und ihr habt schon gehört, es geht um vielleicht das wichtigste Momentum dieses, nicht nur Jahrzehnts, dieses Jahrhunderts. Es geht um die Klimakrise. Wie bezeichnen Sie als Krise? Es ist kein einfacher Klimawandel, es ist die Klimakrise, in der wir uns befinden. Und man hat jetzt gerade Alok Sharma gehört, der Präsident von UK, von Großbritannien, der bei einem diesjährigen Klimagipfel, COP26, einen Vorsitz innehatte. Und es war auf Englisch, also für die Deutschsprachigen zusammengefasst, benennt er quasi im abschließenden Plenum, dass das 1,5-Grad-Ziel noch in Reichweite ist, allerdings nur einen schwachen Puls hat. Und es auch nur möglich ist, dies zu bewahren, dieses Ziel zu erreichen, indem man zusammenarbeitet und natürlich auch die Anstrengungen erhöht. Und so steigen wir ein in dieses Thema. Es ist ein seriöses Thema. Also wir werden aber trotzdem viele Witze machen. Das müssen wir einfach jetzt so zugeben, weil wir sind einfach eine illustre Runde. Und wir haben auch mal wieder nach langer Zeit, muss man hier mal festhalten, nach langer Zeit mal wieder einen gern gesehenen, nicht Gast, aber Mitbegründer am Start.
So ist es.
Ja. Wir hatten die letzten zwei Folgen, haben wir ihn leider irgendwie ausgespart. Er war sehr beschäftigt und jetzt ist er am Start. Wir haben heute auch wieder Titel vergeben, wie ihr es gewohnt seid. Also wir haben hier Medde, und zwar Medde, der die Welt retten will.
Ja.
Und wir haben natürlich auch unseren Moritz, beziehungsweise unseren Moritz. Ich finde, Moritz passt einfach gut. Es ist nicht Morris, es ist Moritz. Es ist auch nichts Verwerfliches. Und wir haben auch mal wieder einen Gast am Start, was sehr schön ist. Und vor allem muss man an dieser Stelle sagen, wir haben die weibliche Komponente, wir haben quasi unsere weibliche Komponente um 100% erhöht, weil wir hatten bis jetzt noch keine weibliche Komponente. Oder Komponente klingt so trocken. Also weiblichen Gast. Und kurz vorgestellt. Das ist, damit wir auch gleich, dass die Leute auch wissen, wer ist denn hier am Start. Also die Sabrina, Nachname ist egal. Das kommt dann eh nachher noch in die Runde rein. Und auch aus Bayern, aus Oberfranke. Mhm. Ich kenne sie aus meinem Studium. Ihr wisst ja, ich studiere Sustainable Resource Management und da haben wir uns auch kennengelernt und sie kommt so eher so Umwelttechnik, Entwicklung, habe ich mir gemerkt.
Richtig, ja.
Ja, und sie war mit mir dieses Jahr auf dem COP oder auf dem Klimagipfel, auf der Klimakonferenz in Glasgow. Wir waren so ein bisschen getrennt. Ich war in der zweiten Woche, sie in der ersten Woche. Und sie war sehr stark beteiligt auch in der Bewegung der Jugend, die mehr Partizipation erleben sollte. Aber da soll sie dann ein Licht drauf werfen, was da wirklich abgegangen ist. Genau. Und insofern können wir eigentlich jetzt auch starten.
Ja.
Ja, können jetzt wir wolltest du gerade was sagen, oder?
Genau. Ja, ich bin sehr beeindruckt über diesen sehr guten Monolog von dir.
Ja, es sind echt, wir versuchen gleich Monologe zu vereinen.
Nee, du hast wirklich, es war ein super Einstieg, weil ich wusste auch nicht, was mich so im Einstieg erwartet heute. Ich habe nur mitbekommen, wir haben uns jetzt länger nicht mehr gesehen, dass du irgendwo in Schottland warst. Keine Ahnung warum. Nee, Spaß. Also ich habe schon mitbekommen in den Klimagipfel, alles in allem. Und habe auf jeden Fall ein paar brennende Fragen, die ich darüber stelle und insgeheim natürlich auch schon seit 10 Jahren oder länger als einem Jahrzehnt, spätestens würde ich sagen, seit diesen Filmen, die es da auch gibt. Ich glaube, Al Gore hat doch damals einen gemacht.
In
Inconvenient
Truth.
In Inconvenient Truth. Ja. Er hat mich damals richtig mitgenommen. Ja, weil man da wirklich auch in sehr gewaltigen Bildern teilweise gesehen hat. Ich kann mich an diese Gletscher schmelzen und auch die Eis.
Auch alles Terraforming, ne?
Ja, das Terraforming und vor allem also diese Polarkappen, die dann wirklich, also die Eistrümmer, die dann einstürzen.
Ja.
Das hat mich irgendwie nachhaltig ja, inspiriert, also inspiriert, mich mit dem Thema mehr zu beschäftigen, würde ich sagen. Ja, genau. Und freue mich natürlich, dass wir heute wieder mal wieder zu viert am Start sind und über das Thema debattieren.
Ja, vielleicht können wir auch gleich anfangen. Also ich meine, ich hätte jetzt gerne angefangen mit der Sabrina, weil die ist unser Gast. Mhm. Und sie ist auch schon in heißer Erwartung. Ich sehe, sie lächelt mir die ganze Zeit zu. Jetzt frag mich doch
einen Scheiß. Ich bin sehr gespannt, was jetzt kommt.
Wir trinken schon unsere erste halbe, Leute. Aber wir machen ja keine halben Sachen. Auch wenn wir eine halbe trinken. Aber wir sind hier wirklich in der Herzrunde zusammen. Und ich würde auch direkt einsteigen und dich fragen, was hast du, also ich meine, wir hatten schon unsere Diskussion an der Uni, aber wir können es ja mal ein bisschen im anderen Blickwinkel und auf Deutsch hier leben.
Stimmt, ja. Ist noch was anderes.
Ein bisschen freier aufspielen.
Ja, ist ein englisches Studium. Ne? Also ihr habt wahrscheinlich die ganzen Begrifflichkeiten, das meiste eigentlich eher so in Englisch eingeprägt.
Ja,
oder?
Das
Englisch,
wird jetzt oder? Auch schwierig, ja. Wahrscheinlich, ja. Das Ganze ja. Nochmal auf Deutsch jetzt
übersetzen. Wir verdenglichen ab und zu
das.
Und dann korrigiert uns in der Mitte.
Ich würde es übersetzen. Ich mache die Übersetzung, aber die können natürlich auch etwas eigen sein. Ja, aber Spanisch. Ich übersetze dann gleich auf Spanisch weiter.
Wird uns Spanisch vorkommen.
Dann. Das wird euch Spanisch.
Ja. Nee, aber.
Ich würde einfach direkt fragen, wie war für dich das Erlebnis, du warst jetzt zum ersten Mal auf dem Kopf, wie war das Erlebnis für dich? Du warst in der ersten Woche. Das war quasi die heiße Phase am Anfang.
Wie war es für mich? Also ich muss sagen, ich war ja davor noch auf der Conference of Youth. Das muss man dazu sagen. Und ich habe das Gefühl, das ist irgendwie so ein Erlebnis zusammen. Also ich sehe das irgendwie immer als Ganzes. Deswegen möchte ich das halt auch noch erwähnen. Und alles zusammen, die zwei Konferenzen, waren unfassbar. Also ich würde sagen, es war die aufregendste Zeit meines Lebens tatsächlich, weil ich einfach so unfassbar viele Menschen kennengelernt habe, weil ich so super viel erlebt habe und einfach auch sehr prägende Sachen gesehen habe. Ja, es war total eindrucksvoll. Es ist cool, einfach mal bei diesem super wichtigen Event mit dabei zu sein und mal hinter quasi die Fassaden zu schauen, wie läuft das Ganze eigentlich ab und ja, wie geben sich da die ganzen Länderchefs und so, und das war schon sehr, sehr spannend zu sehen.
Ich würde gerade fragen, weil es vielleicht nicht alle wissen, Conference of Youth, in welchem Kontext war das denn alles so, einfach nochmal so Kontext?
Ja, das ist gut, dass du fragst tatsächlich. Ich bin mir sicher, dass es sehr viele nicht wissen. Eben, ja. Also die Conference of Youth, auch UN Climate Change Conference of Youth, ist quasi die offizielle Jugendklimakonferenz, die auch anerkannt wird von der UN. Und das ist quasi, die findet vor der eigentlichen Klimakonferenz statt. Und da sammeln sich halt ganz viele junge Menschen aus aller Welt, um eben quasi sich zu vernetzen und sich auch gemeinsam für den Kampf gegen den Klimawandel stark zu machen. Und da die habe ich quasi mit organisiert tatsächlich. Und deswegen war sie dann im Endeffekt auch sehr spannend und ereignisreich, weil ich da auch sehr viel machen musste vor Ort. Genau.
So was zu organisieren dann, ist ja dann nicht nur aus Deutschland, sondern aus allen europäischen teilnehmenden anderen Fakultäten dann auch sozusagen?
Tatsächlich war das Menschen aus aller Welt, Freiwillige aus aller Welt haben es mit organisiert. Und was ich vielleicht noch sagen sollte ist, dass es ursprünglich von der Youth Constituency der United Nations ausgeht. Die heißt YANGO. Und die hat das Ganze quasi initiiert. Teilweise die verschiedenen Vorsitzenden aus den verschiedenen Arbeitsgruppen sind dann teilweise auch von YANGO. Aber dann gibt es auch Leute, die sie durch verschiedene Plattformen dann angeworben haben. Also ich bin zu dem Ganzen gekommen, weil ich eben auf LinkedIn auf einen Link geklickt habe, dann bei dem Welcome-Gespräch teilgenommen habe. Und so bin ich da reingekommen.
Wann war diese Konferenz?
Die Konferenz hat direkt vor der UN-Klimakonferenz stattgefunden.
Ah, okay.
Genau, die war 3 Tage lang.
Also jetzt vor ein paar Monaten. Jetzt.
Genau, die war erst. Genau, richtig.
Vor ein paar Wochen eigentlich quasi. Mhm. Also der COP für die Zuhörer.
Oktober 2021.
So. 31. Oktober bis 12. November.
Muss man jetzt sagen. Beziehungsweise
Stretch, 13. November. Und davor hat es stattgefunden. Davor war natürlich auch noch das in Italien. gab es ja auch noch die Vorbereitungen. Da haben sich dann auch die G20-Staaten getroffen. Da hat man dann eher so eher schlechte Aussichten. Ja, also es war, man konnte irgendwie, man hat keinen Common Sense gehabt. Mich würde jetzt aber interessieren, jetzt noch bei dem Youth-Thema, hast du es irgendwie, also ist es was, ist es Novum, dieses Yango? Gibt es das jetzt schon länger oder ist es jetzt ganz neu installiert worden?
Das gibt es tatsächlich schon länger.
Mhm. Aber nichts mit der Greta Thunberg zu tun.
Es hat
macht ja beides für Future, ne?
Es ist tatsächlich.
Es war schon eine Bewegung, die da quasi auch, wo sicherlich sie auch nicht beteiligt war, aber halt mit das Ganze dynamisiert wurde dadurch auch, oder? Dass immer mehr Leute dafür sich interessieren.
Das ist eine sehr gute Frage. Das dachte ich tatsächlich am Anfang auch. Aber Yango ist ein bisschen abgespalten von, also nicht abgespalten von den ganzen anderen Jugendbewegungen, aber die sind nicht so aktivistisch. Ja. Das ist nicht eine Jugendbewegung, die auf die Straße geht, sondern die arbeiten wirklich eng mit der internationalen Politik, internationalen Institutionen, also der UN quasi zusammen. Ja. Und deswegen macht der Greta Thunberg da drin nichts. Ja. Und zurück zur Frage. Das gibt es tatsächlich schon länger. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube, es wurde 2011 das erste Mal anerkannt. Also es gibt schon seit einer längeren Zeit. Aber was ich dazu sagen muss, ist, dass dieses Jahr diese Conference of Youth was ganz Besonderes war. Weil das letztes Jahr, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, hat die COP nicht stattgefunden und deswegen auch nicht die Conference of Youth. Und deswegen hatten die ganzen Freiwilligen, Yango vor allem, mehr Zeit, das Ganze zu organisieren. Und dadurch ist das Ganze noch mal größer geworden. Und dann konnten wir auch wirklich hochrangige Politikerinnen mit einbeziehen, dass sie quasi, also wir haben auch ein Global Youth Statement unter anderem eben gemacht sozusagen. Und dieses Statement haben wir dann am Ende irgendwie Politikerinnen überreicht. Und dadurch hatten wir quasi nochmal einen größeren Einfluss auf das Ganze. Und ja, genau.
Also es ist dann weniger aktivistisch, sondern wirklich, dass man da konstruktiv auch und vor allem auch rational einfach an Möglichkeiten arbeitet, oder? Was möglich ist, politisch, aber auch vielleicht wirtschaftlich.
Also ich würde schon sagen, dass sie aktivistisch sind, aber auf eine andere Art und Weise. Also ich glaube, dass sie so eine Organisation sind, die wirklich die UN pusht. Mhm. Die sagt, hey, so geht's nicht, das muss anders sein und das müsst ihr anders machen und das muss passieren. Mhm. Also sie sind schon, sie sind nicht sehr rational, sondern sie pushen schon eher die UN. Mhm. Aber sie sind jetzt nicht so eine Bewegung wie Fridays for Future, die dann halt immer auf die Straße gehen oder wie Greenpeace, die dann irgendwelche Aktionen machen. Ja. Das Ganze findet halt in einem sehr politischen Rahmen statt.
Also eher also klare und konkrete Forderungen, weniger demonstrieren, sondern mehr.
Im direkten Kontakt kann man sagen, man könnte fast schon Richtung Lobby sagen, also gut, im guten Sinne.
Da wollte ich jetzt direkt einsteigen.
Ja, man muss ja quasi gucken, dass nicht nur größere Unternehmen Lobby-Einheiten haben, sondern auch vielleicht ein größerer Teil der Bevölkerung.
Die Generation,
was auch immer. Ja. Also die Gesellschaft.
Genau, richtig.
Also Lobby, wir reden hier über, du bist eine Lobbyistin. Lobbyistin.
Ja. Aber endlich mal Kontakt zur Lobby.
Endlich mal gute Lobby, jetzt kann ich einsteigen.
Aber es ist interessant, dass du sagst, weil ich habe natürlich mich vorbereitet und ich habe natürlich deinen Tum-Blog-Beitrag gelesen, den du gepostet hast, weil für die Zuhörerinnen. Wir haben natürlich alle auch eine Verpflichtung, dass es ja nicht nur Entertainment für uns ist und so ein bisschen fliegen wir da mal hin und gucken uns das an, sondern dass wir auch verpflichtet sind, das irgendwie in der Leistung einzubringen an unserer Hochschule. Und dazu dieser Blog-Eintrag, ja, da hattest du dich anscheinend mit Delegierten aus Russland dich zusammengeschlossen, ein bisschen gesprochen und interviewt. Und da ist mir eine Sache aufgefallen, da meinte einer von denen, das waren noch sehr junge, ich glaube Mitte 20 oder so, meinte einer, was sie unterscheidet, im Vergleich zu Fridays for Future, dass sie eben eher sehr direkten Draht haben zu den Delegierten, die dann auch was zu entscheiden haben und dass sie da auch ein bisschen, weiß ich nicht, ob ich es richtig verstanden habe, auch meinen, ja, wir sind dann wirklich aktiv an der Politik beteiligt, während die Aktivisten, Fridays for Future natürlich eher quasi eigentlich nur sich anmelden, proklamieren und nörgeln, also ist ein bisschen platt ausgedrückt. Wie würdest du das bewerten? Das habe ich das mal gelesen, da wollte ich dich mal dazu fragen.
In welcher Hinsicht bewerten?
Ich glaube, also, ich weiß, was du meinst. Also das eine ist ja jetzt mehr so die Medienwirksamkeit, genau, und der andere ist ja wirklich hinter den Kulissen.
Also der Einfluss auch. Ich meine, sinnvoller Einfluss und auch, also ich meine, ich finde das wichtig. Also ich persönlich finde Fridays for Future total wichtig. Ja? Also eine unserer Professoren hat gesagt, sie ist seit 20 Jahren, postuliert sie das Gleiche und dann kommt da eine aus Schweden, glaube ich, und dann reagieren plötzlich alle. Und dann sagt sie, ja, wieso? Also die Medienwirksamkeit ist ja wichtig, um so ein Thema voranzubringen.
Vor allem auch das Volk halt, diese Idee auch zu verbreiten. Ne? Also bei allen Gruppen auch. Ne? Wenn also jemand demonstriert und deswegen die Straße blockiert ist, klar, meinen Bürger, den stört das erste Mal.
Konnte ich mit meinem SUV nicht parken.
Ja, genau.
Kann ich mit meinem Jet nicht landen auf dem Parkplatz.
Damit ist die Präsenz halt geschaffen, ne? Und dann ist es halt, dann nimmt man es auch vielleicht ernster. Ne?
Ich war provokativ gestellt, aber geht darauf ein.
Also ich würde tatsächlich sagen, dass beides sehr wichtig ist. Und ich glaube, dass zum einen es wirklich wichtig ist, dass aktiv Druck gemacht wird auf die Politik, wirklich, dass Leute auf die Straße gehen und damit quasi Schlagzeilen in der Presse schaffen. Ich glaube, dass dann halt dieser Druck von den Medien unfassbar wichtig ist, weil das zeigt ja dann auch wieder, okay, der Gesellschaft ist es wichtig und sie finden gerade, was passiert, irgendwie nicht gut. Aber andererseits finde ich es auch unfassbar relevant und wichtig, dass eben nochmal die Politik quasi oder Institutionen infiltriert werden von den jungen Menschen und dass da dann irgendwie dadurch so ein bisschen was passiert. Ich meine, ihr habt es vielleicht auch gehört, von Fridays for Future sind jetzt auch einige im Bundestag und ich glaube, das war nicht, weil sie dann nicht mehr bei Fridays for Future sind, sondern weil sie halt jetzt auf diese Art und Weise versuchen, da was zu ändern. Und ich glaube, man muss einfach, die Klimakrise ist so präsent, sie ist überall und ich glaube, man muss alle Wege nehmen, um da irgendwie was zu verändern. Und ich glaube, dass da wirklich beides Hand in Hand eben miteinander geht.
Ja. Ich finde das auch, was du gerade gesagt hast, ich wollte es mal aufgreifen, die Medien haben tatsächlich einen sehr, sehr großen Einfluss in der Hinsicht. Ich meine, also wenn du was öfters wiederholst, dann geht das irgendwann über. Und das kann man auch nutzen in der Hinsicht positiv so gesehen.
Absolut. Ich meine, im Endeffekt kann ja dann die Politik auch nicht mehr weggucken. Wenn Fridays for Future ständig in den Schlagzeilen ist, irgendwann müssen sie denen zuhören und müssen wirklich ja was verändern. Und das haben sie auf jeden Fall geschafft. Und ich meine, Luisa Neubauer zum Beispiel, die ist ja auch sehr oft in Talkshows eingeladen, weil sie halt mittlerweile wirklich eine ganz schöne Tragweite haben.
Ja, sie ist quasi der Sprachrohr für Fridays for Future in Deutschland. Genau, und die war natürlich auch vertreten am Kopf. Ich habe sie da auch mehrmals gesehen. Die war da irgendwann.
Ach was?
Ja, ich bin auch jetzt in der Gruppe, wo die da ist. Die war in der zweiten Woche sehr aktiv.
Ach nein, schade.
Mit der Brianna, auch irgendwie, ich glaube, von Samoa, eine Aktivistin, die mit ihrer riesigen, ja, hölzernen Puppe da, Gestalter aufgetreten ist. Also da gab es sehr viele Klimaprotestaktionen. War sehr spannend, draußen und drinnen. War natürlich auch viel geplant und es war sehr divers. Also es war jetzt nicht irgendwie so, hey, 1,5 Grad, sondern es waren irgendwie sehr anschaulich aus Regionen Beispiele dargeboten.
Wie stellt man sich das vor, derjenige, die da nicht zugeguckt haben? Waren da alle an einem Platz, wieder ähnlich wie eine Demo und einer hat da gesprochen, dann gab es wieder ein Programm oder war das eine riesen Halle oder wie sah das aus?
Soll ich oder willst du?
Ich habe schon so viel geredet.
Du bist der Gast. Na gut, okay.
Bei den ganzen Corona-Schlagzeilen hat man gar nicht so viel mitbekommen, leider.
Tatsächlich, ja.
Mainstream-Medien.
Also, das ist krass.
Maximal meiner Tagesschau an der dritten Stelle kam halt dann am Sonntag mal. Gut, wir haben ein bisschen, dann hat sich ein bisschen was getan.
Ja.
Aber man muss sich da selber informieren.
Da möchte ich tatsächlich dann nochmal doch einhaken. Also, wenn wir die Präsenz der Umweltverschmutzung oder dem Klima oder generell diesen Themen Nachhaltigkeit wenden würden, was wir Corona gegeben hätten, dann wären wir schon längst auf einem ganz anderen Level. Ja, also das, und so gesehen ist das, der Impact viel, viel, viel größer, was da kommt, als was wir jetzt für ein Thema haben. Deswegen habe ich gedacht, hey, warum tun wir nicht endlich mal die wichtigen Themen bearbeiten? Also, und ich hoffe, dass das irgendwann jetzt mal kommt und dass das auch mal übernimmt, weil man hat wirklich nichts davon mitgekriegt.
Oder der Lockdown möglicherweise auch ein bisschen genutzt hat im Klimawandel. Ne? Also,
Klima. Also, ja, weil es Stagnation.
Ich wollte schon sagen, gutes Schlusswort.
Feierabend, war schön.
Also tatsächlich gibt es ja mal, wie heißt das, so ein nicht Fallback, Backslash. Also man denkt jetzt irgendwie, ja, das bricht so ein bisschen ein, weil jetzt irgendwie Flüge reduziert wurden letztes Jahr und dieses Jahr. Aber letztendlich generiert sich das sehr schnell wieder, dass die Emissionen dann wieder sehr hoch steigen. Also das ist dann quasi, es kippt einmal so ein bisschen runter. Und dann dafür steigt danach das Wachstum umso mehr. Und das ist dann so eine ganz normale Bewegung.
Mit den finanziellen Mitteln, was wir da anders erreicht hätten können. Ja, und ich meine, das betrifft viel, viel, viel mehr Menschen so gesehen auf lange Sicht. Mit den ich habe gesagt, oh Mann, was wir alles losgetreten haben in den letzten 2 Jahren. Wenn wir das richtig eingesetzt hätten für diese Themen Nachhaltigkeit, das wäre vielleicht schon gelöst.
Da haben wir einen verzweifelten Menschen.
Ne? Ein Aktivist,
den wir auch von der Straße aufgegabelt haben. Ja. Wir sind sehr dankbar, dass er hier ist. Und sein Verzweiflung kundtun. Ja. Genau. Also
Medizin für die Seele.
Medizin für die Seele. Also,
okay, aber gut.
Aber erzählt mal so eure Eindrücke allgemein. Also, wie kann man sich das vorstellen? Ich glaube, die Frage interessiert viele. Mhm. Ihr wart ja da schon relativ hautnah dabei, auch mittendrin.
Hautnah, wenn man Schweißtropfen von den Delegierten quasi gerochen. Ja, aber also, ich kann jetzt von meiner Woche kurz berichten. Ich war in der 2. Woche da und die 2. Woche unterscheidet sich von der 1. Woche insofern, dass da wirklich dann die Verhandlungen in die, das meine ich eigentlich damit, der heißen Phase, da ist eigentlich die heiße Phase, in die Verhandlungen eintreten und da natürlich dann auch entschieden werden muss, können wir das Gesamtpaket, was wir da, über das wir entscheiden, können wir das dann auch über die 200 Länder, die dann mit abstimmen, können wir das auch wirklich verabschieden. Das ist dann das Entscheidende. Da wird dann gerungen und um jedes Wort, um jedes Komma, um jeden Punkt. Und also das ist wirklich so. Es ist schon eine seriöse Angelegenheit, aber wenn man dann ankommt und sich auch nicht so richtig vor, also man ist jetzt dann nicht so beteiligt, als ich bin jetzt dann Delegierter, ich muss jetzt irgendwie mein Land vertreten und ich muss jetzt auch auf jeden Fall im Programmpunkt einbringen, vielleicht in eine Verhandlung. Nein, wir sind ja eher Observers gewesen. Das heißt, du kommst dahin. Und es ist ein Riesengelände in Glasgow an, wie heißt der Fluss nochmal? Ich habe den Namen, ist mir jetzt entfallen. Auf jeden Fall ein schön, eigentlich so ein ehemaliges Industriegelände. Das siehst du auch, irgendwie so riesige alte Kräne, die da stehen. Und dann auch sehr ulkige Gebäude. Das eine heißt Amadeo, das sieht aus irgendwie wie so ein Gürteltier. Und kommst du auf dieses Gelände und es ist nicht nur, wie du meintest, irgendwie so eine große Halle, wo da irgendwie geredet wird. Sondern es ist total verteilt. Du hast einmal eine Halle, da sind lauter Pavillons verteilt. Da sind Länder, das hast du ja auch in deinem Beitrag geschrieben, da sind Länder vertreten, da sind Organisationen vertreten, da sind auch einfach Themenfelder vertreten. Da heißt ein Themenfall Cryosphere zum Beispiel. Ja?
Haben die gleichzeitig geredet?
Da geht es ja nicht um Beschlüsse, sondern
Ist wie eine Messe. Das ist
wie eine Messe eigentlich, wollte ich gerade sagen. Einfach,
genau, das ist der Vergleich. Das ist wie eine Messe aufgebaut. So wie in München oder in Messestadt Ost, da gehst du auf die Mineralienmesse, die ich natürlich gerne besuche.
Mit allen Themen.
Genau.
Mit allen Themen aber von Klimawandel bis Biodiversität und so weiter. Oder?
Genau, das ist alles vertreten.
Aber die waren gleichzeitig, war das gleichzeitig? Du konntest quasi mal hin und her laufen oder war es nicht gleichzeitig? Und
das war sehr viel gleichzeitig. Ja. Das war auch nämlich unser Problem. Der Begriff FOMO war für uns, hat eine ganz neue Dimension erfahren. FOMO, Fear of Missing Out. Ja? Das ist quasi wahrscheinlich auch so ein Jugendwort, aber das war das Gefühl, möchte dahin. Der klingt total interessant, dieser Vortrag. Und dann, hey, aber Moment mal, da kommt Obama. Und dann, oh, da kommt aber auch jemand Interessantes, irgendeine Prominenz. Und da ist eine interessante Verhandlung über einen Artikel oder was weiß ich. Da waren ständig interessante Sachen und du wusstest auch gar nicht, komme ich da jetzt überhaupt rein? Weil es war natürlich auch limitiert, da waren da ganz viele Menschen. Es war der größte COP mit über 25.000, 26.000 Teilnehmern.
Boah.
Und du konntest dich nicht so richtig entscheiden, vor allem, wenn du nicht vorbereitet bist und sagst, ich habe jetzt einen festen Plan, ich gehe jetzt nur zu diesen Pavillon und trinke einen Kaffee oder so. Was von mir aus meiner Gruppe war jemand, oder waren ein paar, die haben gesagt, wir gehen morgens immer erst zum UK Pavilion. Da kriegen wir unseren schönen Kaffee.
Egal, was läuft.
Oh, ja. Cappuccino, da kriegen wir schön, wir kennen die, die uns bedient und die ist total nett. Und dann kriegen wir, und dann gehen wir zu den Schweden, weil da kriegen wir immer schöne Teilchen und essen ein paar Biskuits.
Ja,
und
so kannst du das Programm auch machen nach dem Essen. Ne?
Erstmal so ein Frühstücks-Starter-Paket. Ne?
Ja. Und den Bauch folgen.
Genau, also du musst dir vorstellen, das war nicht nur seriöses politisches Gerangel, sondern da war auch sehr viel Entertainment dabei.
Ja. Ganz klar.
Das sind ja auch coole Themen zum Teil, also wo sehr innovative Ideen auch entstehen, oder?
Ja, ja. Natürlich. Also es wurden solche.
Und ranghafte Namen.
Ja, ja, ja. Also ich war bei einem, auch zufällig, da war bei einem war dann die, das war Brasil, also brasilianischen Pavilion. Ja. Sag mal Pavilion, falls sich das stört, ich bin jetzt, ich habe mich dran gewöhnt. Pavillon. Da war zufällig. Und by the way, Brasilien hatte deine größten Vertretungen da. Nicht nur an Delegierten, glaube ich, sondern auch an diesen Pavillons. Pavillons waren irgendwie zwei große. Kannst dich wahrscheinlich erinnern. Doch, die waren sehr groß vertreten.
Tatsächlich nicht. Ich war da nie drin.
Ah, okay, ich war da nie drin gewesen und die haben natürlich dann auch nur Portugiesisch geredet.
Ja. Ja. Bekommen, die haben einen ziemlich krassen Spirit in der Hinsicht. Also die jungen Leute, gell?
Ja, gut. Die hatten Mary Robbins zu Gast. Die ehemalige irische Residentin. Und die hat ein Buch vorgestellt über Climate Justice, was ich auch zufällig so hier habe. Ah, hier, oh. Schön. Das schenke ich meiner kleinen Schwester. Und das darf sie natürlich nicht.
Sehr cool.
Und das geht um Climate Justice. Und die haben das übersetzt aus dem Englischen ins Brasilianische oder Portugiesische. Und die hat das vorgestellt. Und das war interessant. Also sie hat da was berichtet. Und du merkst halt, da Rang und Namen ist da vertreten und erzählt dann was. Ja. So, das ist die eine Sache. Ich wollte das jetzt, können wir mal abschließen, das ist so die Messe. Dann gibt es natürlich,
Pavillons.
Genau, Pavillons. Dann gibt es natürlich noch andere Bereiche, da können sich Leute zurückziehen, ein bisschen arbeiten. Dann gab es auch Räume, da konntest du nicht rein, da waren irgendwie ganz wenig Leute drin, haben irgendwas vorgetragen und wurden interviewt, aber das wurde nur online gezeigt, wegen Corona. Also es gab, Corona hatte auch eine Wirkung. Wir mussten ja auch ständig mit Maske rumlaufen, mussten uns
testen lassen. Überall, war das überall? Oder?
Ja, also das war schon gegeben. Ja. Es gab natürlich auch eine Cafeteria, die Mensa, die war so ein bisschen, war auch ein bisschen durchsetzt von Klimaaktion, fand ich auch nicht schlecht.
Da, in welcher Hinsicht erzählen?
Aber die Qualität vom Essen war so, also ich habe da eigentlich fast nicht gegessen. Ich weiß nicht, was du von Eindruck hattest.
Das war super teuer auch einfach.
Teuer, überteuert und dann irgendwie so ganz komische Nutrients anzeigen. Alles in grün, ein bisschen weniger grün. Und ich habe dann aber nachgedacht übrigens jetzt, weil, das muss ich jetzt sagen, weil die hatten so eine Farbtabelle. Ne? Was ist ökologisch vertretbar und was ist ökologisch eher verwerflich. Und das wurde einfach nur in grün angezeigt. Dunkelgrün war, glaube ich, gut und hellgrün war eher schlecht. Meine grundsätzlich grün ist für mich eigentlich immer gut. Ja? Wenn ich jetzt an so ein grün, gelb, rot und so, wir kommen nachher noch drauf.
Braun, schwarz.
Genau, und dann habe ich darüber nachgedacht, ist es denn wirklich bezogen darauf, ob die Leute farbenblind sind. Ja? Aber dann ist es ja egal, wenn du farbenblind bist, machst du ja nur Schattierungen. Dann kannst du auch grau nehmen.
Yeah.
Dann kannst du einfach verschiedene Helligkeitsstufen gehen. Das war für mich ein bisschen Greenwashing, aber... Es gab auch, du hast auch Snacks bekommen am Anfang an der Schlange, da war Palmöl drin, Palmöl, aber das ist ja egal. Also da müssen wir nicht weiter verdienen, könnt ihr auf unserem Blog alles nachlesen. Das war der eine Teil. Und jetzt, dass ich will nicht so viel reden, deswegen, du kannst ja mal auf die, du warst ja sicher auch in diesen Verhandlungen dabei, oder?
Du warst in der ersten Woche auch mit dabei.
Tatsächlich, ich war in der ersten Woche, aber ich war tatsächlich gar nicht in so vielen Verhandlungen drin.
Verdammt, die waren geil.
Es ist sehr ärgerlich, aber wir haben das am Anfang nicht so richtig verstanden, dass diese informal Sessions die Verhandlungen sind. Und dann habe ich teilweise wirklich an irgendwelchen Plenary Sessions teilgenommen, die dann wiederum aber alle Greenwashing waren.
Das waren riesig, also das muss man noch anfügen, genau. Sie meinte, es gab zwei riesige Räume und da sind auch die Plenum, da waren irgendwie ganz viele Länder vertreten und NGOs und INGOs, die auch dann auch eine Constituency, wie auch immer die Übersetzung ist, inne hatten und haben dann vorne dann auch irgendwie ihre Meinung kundtun können. Ja. Und das war schon so ein Schaulaufen so ein bisschen. Ne? Da gab es auch ein People Summit, da konnten die Leute auch was vertreten, da wurde da auch ein bisschen Protest gemacht, das fand ich sehr gut. Aber das war sehr aufgebläht. Und dann gab es eben, was du meinst, diese kleinen Räume, diese Meeting Rooms. Und da fanden die ganzen Verhandlungen statt. Die ernsthaften
Verhandlungen. Welche Verhandlungen? Also
Verhandlungen mit zwischen Leuten? Den Ländern.
Okay, okay.
Also wirklich die Länder
da dabei
oder Ländergruppen.
Da, also, da ist, man, ist überall ist alles publik.
Du sozusagen. Konntest nicht überall rein. Das, ja. Das leider nicht. Also du musstest zum Beispiel, gab es verschiedene Ausweise. Wir hatten Observer. Weiß nicht, du hast vielleicht noch einen besseren.
Nee.
Aber es gab Party-Intruders. Ich hatte einen Intruder-Ausweis. Es gab ja auch einen Party-Ausweis und was weiß ich, wenn du Delegierter warst. Und teilweise haben sie, das vielleicht kommen wir noch dazu drauf, Inclusive und so, konnten ja auch nicht immer alle rein, die Delegierte waren und Vertreter von Ländern. Also da hatten sie ein bisschen Platzmangel. Aber jedenfalls bei den Verhandlungen gab es drei Stufen. Es gab die INFs, die hat sich schon gesagt, Informals. Also die wurden einfach abgekürzt mit INFs. Ja. Und da konnte man auch zu Gast sein und da konnte man sich angucken. Und dann gab es noch INFs, Informal, Informal. Und dann gab es noch INFs.
Okay.
Also das muss man sich einfach mal vorstellen. Das klingt total kompliziert.
Was sind diese drei Stufen?
Das ist die dritte Stufe, also INFs. Das musst du dir vorstellen, das ist sowas von informal, weil es dreimal informal ist, dass die dann einfach die ganze Zeit rumlaufen, die Länder untereinander und dann sich austauschen. Krass. Und das ist dann wirklich so, das ist dann nicht mehr so richtig geordnet. Ja? Da werden schon Sachen entschieden, besprochen, ausgemacht. Bei den INFs, da wird dann schon eher, sitzt man und diskutiert die Sachen auch am Tisch und da wird er nicht frei rumgelaufen. Da gibt es dann auch jemanden, der das kontrolliert. Aber wie hieß der nochmal? Dieser nicht Co-Presidency, sondern der, also Vertreter quasi für den Präsidenten.
Archie Young.
Was?
Meinst du der Verhandler von UK?
Nee, ich meinte die Rolle. Es gab diese Rolle, mir fällt der Name nicht ein, die quasi Facilitator, nee, ich weiß nicht, Facilitator, es war irgendein Begriff, der halt quasi in diesen Verhandlungen immer sagt, ja, you have an intervention, I give you the word. Das war auch in diesen Verhandlungen. Und
das waren einfach die Verhandler.
Ja, also ja. Was? Also die haben das quasi, moderiert haben sie das. Ja? Ja. Weil es gab dann, also ich war in einer drin, die war irgendwie interessant, weil da hat die ganze Zeit Europa, China, USA und Kenia, beziehungsweise Uganda waren aktiv und Chile. Ja, ich glaube, das war irgendwie finanzielle Mittel für dieses Climate Network Programm da, ja. Und dass man die irgendwie, also ging es wirklich, du hast eine Word-Datei auf dem Bildschirm gesehen, einfach nur eine Word-Datei, nichts Spektakuläres. Und da wurden dann einfach Paragraphen abgebildet und haben gesagt, ja, das wurde entschieden in den Inf-Imps oder in den Inf-Inf-Imps. Und jetzt gehen wir das mal durch. Und da steht was in Klammern, können wir das irgendwie übernehmen oder muss das nochmal verhandelt werden? Oder muss noch was, manchmal gibt es dann irgendwie so einen Vorschlag, können wir da noch ein Wort reinbringen? Da gab es dann zum Beispiel einen Vorschlag, da gab es den Satz substantial and financial support. Ja? Und dann kam dann Uganda oder Kenia kam dann in der Vertretung von der, ich glaube, African Group wahrscheinlich, sagt dann, ja, können wir nicht noch Long-Term hinzufügen? Long-Term, ja, Long-Term Substantial Financial Support, okay. Und dann kam dann aber so eine Intervention von den USA.
Für mich immer auch so.
Ich meine, es ist nur ein Beispiel, es gab ständig sind, ja. Und dann die haben dann gesagt, ja, aber. Und die, haben, die sind natürlich.
Short-Term,
die sind sehr geschickt, die sind darauf gedrillt, wie man dann umgeht in so Verhandlungen. Die haben das nicht so ausgedrückt, nee, das finden wir fürchterlich, wollen doch nicht die Leute die ganze Zeit. Unterhalten. Nee, der hat dann gesagt, ja, also, wenn wir jetzt diese Stelle an diesem Paragraphen oder diesem Absatz ändern, dann müssten wir im Grunde alles nochmal ändern und wir wollen ja eigentlich so eine Einheit bewahren und das wäre jetzt, dann müssen wir alles nochmal durchgehen und so weiter. Das würde ja wieder viel zu lange dauern. So, also hast du gemerkt, ja, okay. Diese Geschicke, ja. Wie die Verhandlungen da ablaufen. Ja? Ja.
Es ist ja auch echt sehr, sehr komplex, sage ich, und auch sehr tricky und schwierig. Bei so vielen verschiedenen Verhandlungspartnern dann eine Lösung zu finden. Da muss man ja wirklich, oder?
Weil absolut,
jedes ja. Land hat ja irgendwie andere Vorstellungen, was es umsetzen möchte und welche Rolle das spielen möchte bei in dieser Geschichte, in diesem Prozess. Und ich kann mir das vorstellen, dass es da heiß hergeht.
Ja, absolut. Ja. Ich glaube, deswegen geht es auch alles sehr langsam vonstatten. Also die ganzen Entscheidungen. Da hat jemand mal ein gutes Beispiel gebracht. Und zwar, du bist in der Pizzeria und du musst zusammen mit deinen 140 Freunden entscheiden, welche Pizza ihr jetzt bestellt. Und ich genau im Endeffekt genauso schwierig ist es. Ja. Ne? Ich meine, da gibt es auch einige Streits wahrscheinlich.
Ja. Und das ist ja nur ein Punkt und die haben davon 100 oder 1000. Ihr müsst 1000 Pizza bestellen. Ne?
Ja. Am Ende, das Dokument ist ja gar nicht
so. Also 140 so sind da dabei immer. 140 Nationen?
Nee, eigentlich mehr, schon an die 200.
Alle 250.
Also, nee, es war 100, also 92 oder 197. Also theoretisch wären es, glaube ich, 202 oder irgendwie. Also ich die genaue Zahl, warte mal, 200 Länder und ca. 25.000 Personen. Also sagen wir mal 200 Länder.
Okay.
Ob da jetzt der Vatikan dafür sich steht, keine Ahnung. Also das ist jetzt.
Ja.
Also da waren auf jeden Fall einige dabei. Und ich meine, wir können auch mal darauf eingehen, was denn so beschlossen wurde. Oder was eben nicht beschlossen wurde, das
Resultat wäre ganz gut. Ne?
Das wäre natürlich ganz interessant, aber
also ich habe es.
Wollt ihr noch was wissen zu dem überhaupt zu der Gegebenheit, was wie es da abgelaufen ist? Also Proteste, wie gesagt, gab es.
Die waren halt draußen
aber drin gab es auch so drin auch drin gab es auch Proteste. Es gab du bist ja ewig lang über lang gelaufen, bist ja hier irgendwie von bis der vom Eingang bis zum ganz anderen Ende, glaube ich, hat man schon so fast 10 Minuten gebraucht oder so.
Kurze Frage hier, gegen was haben die alles demonstriert? Gegen was welche Proteste? Alles? Gegen alles oder gegen...
Gegen Patriarchat. Du chauvinistische Schweine.
Gegen Meerrettich aus der Dose.
Meerrettich.
Meerrettich aus der Meerrettich. Dose. Tatsächlich ist das ein Duplo. Okay. Nein, das war spannend.
Das sind gute Fragen. Nee, nein, sag mal, ich würde es wieder wissen. Ich muss ja wissen, wo ich mich anschließe dann.
Junge, du bist in unserer Bewegung hier.
Ja.
Die Bewegung. Okay.
Nee, erzähl mal.
Also, ich sag mal so, es gab zum Beispiel einen ganz konkreten, das behandelte Plastic Pollution. Plastic Pollution, und das waren dann welche, die haben da teilweise irgendwas berichtet aus Amerika. Dann gab es natürlich Inselstaaten, die Alliance of okay, Small Island States. Er genießt jetzt richtig die längste Praline der Welt, Leute. Ist da Palmöl drin?
Das guck Plastik. Mal rein. So.
Ich habe das geschenkt bekommen. Das ist off record, aber ich nehme trotzdem auf. Ich war hier, hier im Bett gearbeitet. Ich arbeite zurzeit sehr viel im Bett. Und dann hat es geklingelt. Ich gehe zur Tür. Und ich dachte eigentlich, jeden Monat kommt einmal so ein Typ her, der so die Tür wartet.
Dabei war es ein Palmölverkäufer, oder?
Mach auf. Und dann ist da einer so, ja, wir sind von den Johannitern. Und ich dachte, oh, fuck, Leute, ich habe keine Zeit jetzt.
Und so hast du ja gewöhnt.
Dann habe ich gesagt, okay, ich weiß, was ihr wollt. Und ich habe mich gerade, ich bin jetzt wieder Studierender und ich habe mich freigesprochen von jeglichen Spenden, bis auf grundeinkommen.de. Nee, aber wirklich, das finde ich gut. Ich war bei einem Malteser, habe ich ihm dann gesagt. Und ich arbeite. Und dann hat er mich halt gesehen, ich hatte halt Shorts an, ein T-Shirt, ja, weil ich jetzt im Bett gearbeitet habe. Und dann gesagt, naja, also siehst du aus, als wärst du gerade aufgestanden. Ja, ich bin ja auch gerade aus dem Bett aufgestanden, so gesehen. Und dann, aber ich muss es trotzdem weiter. Und dann gesagt, ja, okay, du, dann, damit du nicht so viel schwitzt, hier noch ein Duplo. Was auch immer.
Das verdrückst du jetzt gerade.
Du hast es, aber ich esse das Zeug eh nicht. Ich habe aber noch besseres hier. Okay. Also wir kommen an Bord.
Das wird rausschlagen, diese.
Nee, Scheiße, jetzt, was
du hast so eine Viertelstunde gesagt, du willst nicht so viel reden.
Ja!
Ich würde gerne wissen, für was
warum die, eigentlich?
Wie die gestört haben. Ich würde,
ach so, genau, wie die gestört haben.
Was war das Interessanteste in Sachen von,
okay.
Von ich gerne, Demonstrationen?
Ich würde gerne von der Sabrina hören.
Ja, aber ich sag, ich weiß nicht, ob sie dabei war. Warst du bei den großen Klimaprotesten?
Ich war tatsächlich dabei,
sehr gut.
Ich war aber bei der zweiten nur dabei. Bei der ersten war ich nicht. Es gab ja zwei, es gab eine am Freitag.
Ja, aber das war der kleine. Das war der kleine.
Das war, dann war ich tatsächlich bei der großen
dabei,
am
Samstag. Der große war, genau. Der kleine?
So eine große Show 15.000, gewesen, oder?
Der
schon
große
Show.
100.000.
Das war schon Entertainment ein bisschen
es
auch, oder?
Es war tatsächlich, also nicht? Ich hatte das Gefühl, in München bei der Fridays for Future Demo waren mehr Leute. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass unfassbar viele Leute waren, aber ich muss dazu sagen, es hat auch echt geregnet. Das Wetter war richtig nicht geil. Ne?
Hast du, ich habe Fotos gemacht, das waren 100.000 haben die gezählt.
100.000,
das ist verdammt viel. Also ja, München hat das, da hat er nicht so viel hingekriegt.
Ja, die okay, Zahl alleine ja, reicht dann, nicht.
War,
die Rede von der Energie, die war anscheinend nicht so wie...
Nein,
die
war groß. Du warst einfach nur angefressen vom Wetter, was ich verstehe.
Ja, ich bin können, aber
theoretisch
gegangen,
können 10 Menschen mehr tun als 100.000, wenn sie es richtig machen.
Wenn sie extrem machen,
Masse
oder was?
Alleine?
Das haben wir ja wirklich so viele Gespräche. Also bleiben wir bei einer. Genau.
Nee, also das war schon super interessant. Und dann haben Leute eben wie Vanessa Nakate, das ist ja auch eine sehr bekannte Klimaaktivistin aus, ich glaube, Nigeria, wenn ich mir jetzt ganz sicher bin. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Nach Afrika. Und genau, die hat unter anderem eine Rede gehalten. Das war super interessant, das mal zu hören. Und ganz viele Aktionen. Also es ist super spannend. Ich bin wirklich... Am ersten Tag, mein erster Tag war leider der Dienstag, weil am ersten Tag, am Montag, bin ich nicht mehr reingekommen, weil am Montag die ganzen Straßen abgesperrt wurden wegen den ganzen Staatsoberhäuptern, die dann da hin und her gefahren sind. Und am Dienstag komme ich rein und das Erste, was ist, ich treffe eine Bekannte aus der COI, Conference of Youth, und sie sagt, Sabrina, hast du Lust auf Aktivismus? Komm mit! Und dann haben sich irgendwann Leute um mich herum versammelt. Und die haben zum Beispiel einen Aktivismus gemacht von wegen Net Zero, finden sie richtig doof. Net Zero war ja auch ein großes Thema auf der COP, weil ja da entschieden wurde, okay, sind jetzt quasi CO2-Ausgleiche, ist das okay oder nicht? Und Net Zero bedeutet eben, dass du null Emissionen hast, wenn du gleichzeitig, also du kannst noch was emittieren, aber du musst das Ganze irgendwie mit einem anderen Projekt quasi einsparen. Das bedeutet Net Zero.
So nach dem Motto, ich steige in den Flieger 10-mal im Jahr, aber dafür pflanze ich 5 Bäume.
Genau.
Ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Ja, wir müssen ein paar Wälder pflanzen wahrscheinlich.
Steigst du nur ein oder fliegst du auch wohin?
Was soll das sein?
Du kommst nicht hoch in Frankreich. In Frankreich wirst du nicht mehr weit kommen, ne?
Meinst du, ich spring vorher raus in den Fallschirm?
Du steckst ein, sagst Hallo und dann gehst du einfach wieder raus.
Alles für den besseren Fußabdruck.
Naja,
ich wollte dich nicht unterbrechen.
Genau,
sorry.
Aber was ich dazu sagen wollte, ist, dass Net Zero tatsächlich diese Ausgleichszahlungen und der ganze Ausgleich, den man damit dann macht mit solchen Projekten, ist halt tatsächlich ziemlich schwierig, weil zwar es werden Bäume gepflanzt, aber Bäume brauchen eine gewisse Zeit, bis sie so und so viel CO2 aufnehmen und speichern können. Das kann aber sein, dass in der Zwischenzeit zum Beispiel die Bäume abgeholzt werden von illegalen Waldrodungen oder dass die Bäume krank werden. Und dann im Endeffekt wird gar nicht so viel eingespart, wie eigentlich gedacht wäre. Also Net Zero steht stark in der Kritik und deswegen haben die dann die Aktion gemacht und was sie gemacht haben, waren, dass sie irgendwie, ich weiß nicht, so eine Net Zero aus irgendeinem Netz gebastelt haben und dann quasi ganz vielen Staatschefs übergeben haben und das Ganze gefilmt haben und sie damit quasi konfrontiert haben, wie das sein kann, dass das eben das Ziel ist. Und das wurde dann auf Social Media zum Beispiel gepostet.
Okay, also das ist interessant, weil die Herangehensweise anscheinend nicht so auch nachhaltig gar keinen Sinn macht. Ne? Dass man halt sagt, ja, man macht jetzt trotzdem so weiter und dafür ist man dann aktiv. Also das Klimaschädigende erstmal lassen und dann kann man sich ja immer noch überlegen, wie viel man wirklich nochmal einen Pluswert mehr reinbringt. Ja? Aber erstmal das Minus. Weitestgehend reduzieren. Sozusagen.
Genau, das ist das Problem. Und dann kommt quasi außer Acht, dass ich ja eigentlich CO2 einsparen sollte. Also, dass ich wirklich aktiv daran arbeiten sollte, CO2-Emissionen zu reduzieren oder Treibhausgas-Emissionen zu reduzieren und dass ich wirklich erneuerbare Energien ausbauen sollte und so weiter und so fort. Und indem aber, dass die Politik, also Länder und auch Industrien das Ganze aber quasi sich Zertifikate kaufen können oder halt diese freiwilligen Ausgleichszahlungen machen können, arbeiten sie nicht wirklich aktiv daran. Und das ist halt auch noch ein Riesenproblem.
Ja, die machen sich es da noch ein bisschen leicht wahrscheinlich. Genau. Also zu leicht, als es an Lösungen bräuchte, um das wirklich gut zu gestalten. Ne? Also, dass wir auch die Ziele erreichen. Dann, ja, hier 1,5 Grad.
Ja, also aktuell steuern wir eher so auf 2, also ich höre verschiedene Zahlen, also man hört auch verschiedene Zahlen, wo wir uns gerade befinden, das ist wichtig zu sagen. Einerseits IPCC hat irgendwie, glaube ich, 1,1 ungefähr gesagt. Andere Daten begründen irgendwie 1,3 hätten wir schon erreicht. Und du hast natürlich auch die Referenz dann irgendwie so zur vorindustriellen Zeit, so 1850 ungefähr. Und da muss man auch dazu sagen, dass wir eben aktuell uns auf einen Pfad bewegen, der eher so Richtung 2,8 ungefähr sogar, zwischen 2,4 und 2,8 steuert. Und es hat schon fatale Auswirkungen. Also jedes Zehntel von einem Grad macht einiges aus, was man unterschätzt, weil es ist ja, wie gesagt, immer nur ein Durchschnittswert. Und es gibt Länder oder es gibt Regionen auf der Welt, die noch viel stärker betroffen sind, die extreme Witterungen erfahren werden, also in Hitze, aber auch andere Erdteile werden tatsächlich auch viel mehr Regen erfahren. Also es gibt dann Flutungen. Also
das ist nicht mehr umkehrbar im Grunde genommen, ne? Für,
ja, also ja. Genau.
Also ich habe zum Beispiel Grönland ist schon verloren, habe ich jetzt neulich mitbekommen.
Ja, für Trump ist es schon verloren, sagen wir mal. Der hat es schon lange versucht.
Ja. Grönland zu retten.
Nee, so, den von der.
Zu erobern oder was?
Zu erobern, genau. Von den Dänen. Ja. Ja, der wollte von den Dänen holen. Was auch immer.
Wollte er das nicht kaufen?
Ja. Yeah.
Und dann nee, also die Bodenschätze rausholen.
Das Eis von Grönland, meine ich.
Oh Mann.
Also, ja, ich weiß schon, was du meinst.
Da ist ja anscheinend.
Das arktische Eis ist ja noch viel schlimmer.
Da ist schon der Kipppunkt erreicht, habe ich gehört, dass es schon also quasi nicht mehr aufhalten kann, weil diese Schmelze einfach schneller ist, als was man jetzt wieder wettmachen könnte.
Ja, es ist natürlich so eine Feedback-Loop. Ja. Also, wir nennen es immer so, wie heißt denn das dann auf Deutsch? Also, positive Feedback. Also, es ist quasi so eine selbstfördernde, hilf mir mal hier.
Das ist ja auch,
dass sich selbst verstärkt. Also dass du quasi, es gibt ja diesen Albedo-Effekt, der quasi Wärme rückstrahlt. Mhm. Und das ist natürlich am höchsten bei diesen weißen, hellen Schnee- und Gletscherflächen.
Okay.
Und die verringert sich natürlich. Und dadurch wärmt sich das noch.
Kommt
mehr.
Noch mehr.
Und dadurch schmilzt aber auch dazu mehr. Und das ist halt so dieser positive Feedback. Das heißt nicht, dass es positiv ist. Das heißt aber nur, dass es sich selbst verstärkt.
Das heißt, je mehr schmilzt, desto mehr gelangt in die Atmosphäre, so meinst du es.
Ja, vor allem desto weniger, der Albedo-Effekt ist halt geringer. Ne? Also diese Rückstrahlung, die thermische Rückstrahlung, uns davon bewahrt, dass die Erde sich noch weiter aufheizt. Mhm. Genau. Also ich könnte jetzt noch ein paar Fakten da bringen.
Ja, aber ich würde gerne wissen, was waren so die Ergebnisse.
Ja.
Ich habe das damals
gelesen. Guck sie ruhig an.
Was habt ihr eigentlich persönlich gemacht? Was waren die allgemeinen Ergebnisse? Weil ich habe gehört, es war schon ein Fortschritt zu teilweise noch Zeiten, wo eben Trump mit dabei war, der alles blockiert hat. Also der Biden ist da schon mehr daran interessiert, auch einen Konsens zu finden, als noch, sag mal, die Regierung von Trump damals. Sie waren ja sicher nicht der Trump alleine. Aber,
ja, also das, was wahrscheinlich am meisten in den Medien war dann tatsächlich, dass zum allerersten Mal in 26 Jahren im finalen Pakt erwähnt wurde, dass sie wirklich Face-Down-Coal machen müssen, also die Kohle zurückfahren müssen und dass gleichzeitig quasi unnötige fossile Subventionen eben quasi gestoppt werden sollen.
Das war ein guter Anfang, weil das wurde ja jahrzehntelang fossile unfassbar gefördert und erneuerbare Bruchteil. Ja, das kann auf lange Sicht nicht gut gehen. So ungefähr.
Du hast gesagt, genau, unnötige und ineffiziente Subventionen für Öl, Gas und Kohle.
Okay.
Das Problem ist natürlich
Kohleausstieg.
Wording. Ne?
Gas ist
Wer ja noch, sagt, ist, was harmlos, ist ineffizient? Das ist
so Kohleausstieg. Das ist ich habe auch mitbekommen, da gab es ein paar Staaten, die dann noch in letzter Sekunde, es gab ein paar Staaten, ich glaube Indien war mit dabei, beteiligt auch, oder China. Ich weiß,
die das von Face-Out zu Face-Down nivelliert haben.
Ja, genau.
Meinst du? Ja, das Indien, aber ja. Das Indien hatte sich öffentlich geäußert dazu. Mhm. Aber das war natürlich auch China. Und natürlich hat sich auch Australien gefreut. Und natürlich hat sich auch die USA gefreut. Die haben auch nicht umsonst, das ist so ein kleines Schmankerl hier, Fossil of the Day mehrmals gewonnen. Das ist so eine satirische Art, irgendwie den Leuten mitzuteilen, dass da einige Staaten, das wurde jeden Tag neu verteilt, einige Staaten es geschafft haben, das meiste zu tun, um wenig zu tun. Also am wenigsten beigetragen irgendwie für den Klimaschutz. Mhm. Und,
gehört da jemand dazu?
Und am Ende hat dann gewonnen Australien.
Ach, interessant, okay.
Australien hat gewonnen. Mhm. Ich kann noch kurz dazu sagen. Also
Was heißt gewonnen?
Fossil of the Day ist ein Satirepreis. Das ist so wie die Goldene Himbeere oder wie der Darwin Award oder sowas.
Weil die am meisten verfeuern oder fördern oder.
Ja, nee, also ich habe sie mir aufgeschrieben. Die stimmt nicht im Ausstieg aus fossilen Brennstoffen zu. Keine Zahlungen für Schäden, die sie selbst anrichten durch
die
Anwendung
ja
von fossilen
Anwendung.
Und den Anwendung, genau, ja, und Abbau. Und keine Loss and Damages an ärmere Länder. Ja? Loss and Damage ist auch ein sehr wichtiger Punkt gewesen, ist aber auch gescheitert bei dem COP.
Okay.
USA war zweiter Platz. Ja. Kein Commitment für Phase-Out von Kohle. Also sie waren natürlich auch dabei. Die hatten auch keinen Bock darauf. Aktive Unterstützung von Öl- und Gasexpansion. Und keine Unterstützung für Loss and Damages. Genauso. Und dritter Platz.
Jetzt bin ich gespannt.
UK.
Oh. Ach,
warum?
Was?
Und jetzt ist der Punkt, wollte ich vorher schon ansprechen. Weil es einfach ein sehr exklusiver und nicht sehr inklusiver. Also das Inklusion, die Inklusion hat gefehlt. Ja. Okay. Das Einbeziehen von allen Ländern, dass die auch die Möglichkeit haben zu sprechen und in die Räumlichkeiten auch kommen. Das ist dann mehrmals auch gescheitert. Und es war eben auch ein bisschen Corona-bedingt, aber das muss man dann einfach organisieren, dass die mit einbezogen werden. Das ist eben gescheitert. Und da haben sie den dritten Platz bekommen.
Also ich habe es teilweise auch erlebt, dass ich angestanden habe zu wirklich so informal Sessions. Ich bin dann auch nicht reingekommen. Und dass wirklich Party Delegates, also Parteidelegierte, die da verhandeln sollten, wirklich abgelehnt wurden. Ich habe das mitbekommen.
Die
haben gesagt, es ist zu voll, sie können nicht mehr rein.
Okay, krass.
Und das fand ich schon heftig.
Ja, ja. Die durften nicht mehr sprechen.
Nein. Die durften quasi nicht in den Raum mit rein und nicht dran teilhaben.
Geht einiges verloren dadurch, ne?
Das war ein Riesenproblem. Also, wie du schon gesagt hast, der Kopf war sehr intransparent.
Okay.
Ja,
deswegen kann ich das auch verstehen, dass sie das dann bekommen haben.
Ja.
Diesen Preis, der Platz.
Wie gesagt, das ist halt das, wie du es dann nicht unbedingt in den Medien siehst, je nachdem, welche Medien du wahrnimmst. Aber wenn du dort vor Ort bist, wir in unserer Rolle, wir haben ja viel Entertainment erlebt. Wir konnten wir waren überwältigt von den ganzen Farben und Menschen, die da waren. Du kannst da in den Pavillons, hattest die Möglichkeit, mit Leuten aus Antigua und Barbuda zu sprechen oder was weiß ich. Aus Sierra Leone und aus allen möglichen Erdteilen. Und das war natürlich auch was Besonderes. Ne? Vor allem dann irgendwie auch Leute, die in so einer Position sind, was zu bewegen.
Ja,
das ist ein großes Networking-Event, muss ich auch mal hier betonen.
Definitiv.
Ja, das ist ja auch schon positiv. Also wenn dann in der ganz oberen Ebene in der Politik noch zu wenig passiert, wenigstens auf den Ebenen drunter. Und dann kann man nur hoffen, dass es auch schnell genug bis ganz oben dann der Druck langsam auch dazu führt. Dass dann halt auch solche, die jetzt auf einem Rang ganz oben sind, langsam auch mal einknicken und mal sich überdenken. Ne?
Na, willst du reinludeln? Mal lurgen. Ja. Ich habe noch eine Sache, dann können wir von mir aus am nächsten. Die Leute wissen gar nicht, dass ich eigentlich die ganze Zeit nackt hier sitze. Aber das ist ja, weil wir hier einen Audio-Podcast machen.
Okay, jetzt haben wir es, unser typisches Niveau erreicht.
Audio-Podcast haben.
Super, klasse.
Ich wollte das eigentlich ganz am Anfang
sagen. Gratulation, ist gut.
Lauren liest gerade die Memoiren von Trump.
Genau, also ich bin hoch erfreut.
Die Chroniken.
Das hat er auch gemacht. Nee, es gab eine Initiative, du hattest es ja angesprochen, dass auch interessant war, dass zum Beispiel USA und China ja irgendwie anscheinend miteinander wieder gesprochen haben, irgendwas ausgehandelt haben. Mhm. Dann gab es auch irgendwie eine Initiative von 100 Ländern, bis 2030 irgendwie 19 Milliarden Dollar. Müssen andere entscheiden, ob das wirklich viel Geld ist. Ich würde ja sagen, nein. Aber aus öffentlichen Geldern sammeln und das in den Wald.
Wir haben es ja gesehen, wie schnell es geht, wenn eine Krise entsteht, wie viel
Notre Dame,
Geld
oder?
Freigemacht werden kann.
Notre Dame,
könnte,
ja.
Oder hier Ahrtal oder was weiß ich.
Was bei der Notre Dame, wie viel wurde gespendet?
Das waren, glaube ich, auch schon, also das war ja mehrere 100 Millionen bis, glaube ich, sogar Milliarden oder so. Ich meine, das war eine krasse
Menge. Geld gespendet.
War schon sehr viel.
Und halt jetzt auch durch die Corona-Krise wird dann auch Geld freigemacht. Ne?
Unfassbar also viel.
Die Wirtschaft
die Schuldenbremse.
Aber ist ja auch verständlich. Ne?
Das ist ja, genau.
Weil die Leute missbrauchen ja irgendwo Arbeit und müssen gestützt werden und natürlich auch viele Unternehmen. Und ja, aber für den Bereich da frage ich mich halt, warum da dann teilweise so wenig fließt, genauso wie für andere Institutionen.
Ja, so völlig, also wäre das halt
Pflege,
für,
ja, wir haben noch Zeit, so ungefähr. Bildung und so weiter, einfach nach wie vor zu wenig Geld fließt. Also da ist es ja auch mal wichtig.
Ne? Es ist die Frage, wer leistet auch zu wenig? Ne? Das ist ja immer so dieses Hin und Her zwischen den vermeintlichen Entwicklungsländern und den vermeintlichen entwickelten Ländern. Diese Begrifflichkeiten finde ich auch schwierig. Oder Global North, Global South.
Global South, ja.
Aber das ist ja auch irgendwie nicht richtig. Aber theoretisch, ja, kann man das ins Verhältnis setzen. Und dass halt immer die Schuld so ein bisschen hin und her gespielt wird oder die Verpflichtungen. Ne? Man sagt natürlich trotzdem, ja, die Industrieländer, die haben natürlich einen großen Beitrag, irgendwie geht es in die Richtung, hat einen großen Beitrag geleistet, dass die Emissionen sehr hoch sind und immer noch weiter steigen. Mhm. Und wie kompensiert man jetzt, dass die Entwicklungsländer, die halt eben auch diese fossilen Brennstoffe nutzen können, um ihren Entwicklungsstandard voranzutreiben, dass die kompensiert werden, ja? Dass die eben auf andere Weise ihren Infrastruktur ausbauen und die Leute.
Auch in dem
Das ist ein großer Punkt. Und da schließen sich natürlich immer verschiedene so Ländergruppen zusammen. Das ist total, total verwurstelt auch. Das ist ganz kompliziert teilweise.
Weil da sind ja die Forderungen auch irgendwo verständlich, ne? Dass Länder, die im Grunde genommen sehr nachhaltig waren, auch so diese kleinen Inselgruppen, die jetzt vielleicht irgendwo, habe ich gehört, ich weiß nicht genau,
wer dazu gehört.
Die ja im Grunde genommen eigentlich sehr nachhaltig und teilweise vielleicht ein bisschen rückständig sind, aber die gar nichts zu dem Klimawandel beigetragen haben.
Ja, das ist total traurig.
Dass die keine Ausgleichszahlungen dafür jetzt bekommen, dass vielleicht diese Inselgruppen in 20, 30 Jahren gar nicht mehr da sind, wegen dem steigenden Meereswasserspiegel, oder?
Das ist ganz interessant. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber irgendwie war dann bei einer Abschlusskonferenz, wo dann rauskam, okay, das ist jetzt unser Glasgow-Pakt, das haben wir erreicht, wir haben nicht viel erreicht quasi. Und dann hat quasi ein Abgeordneter von diesen States auf seinem Handy das Bild seines Kindes oder seines Enkelkindes gezeigt und allen gezeigt und quasi gesagt, was soll ich ihnen jetzt sagen, wenn ich zurück bin? So, weil die ja erst recht davon betroffen sind, wenn diese Inseln untergehen. Was soll ich meinen Kindern jetzt sagen, dass ich nichts erreicht habe? Und das ist schon, es ist einfach nur traurig. Ich macht mich auch ehrlich gesagt echt ein bisschen wütend. Vor allem, weil ich gelesen habe, dass die USA und Europa daran teilhatten, dass das Ganze, also diese Ausgleichszahlungen nicht passiert sind.
Genau, Loss and Damages wurde unterbunden von USA, Europa, also eigentlich von den ganzen Industrieländern eigentlich. Weil die halt, die haben halt gesagt, das wurde bei Pariser Abkommen, worauf jetzt alles so ein bisschen basierte, ne, wurde das nicht so beschlossen. Okay. Da geht es um Adaptation, Mitigation, also Verminderung von den Auswirkungen vom Klimawandel.
Also kommt das eher, landet das eher so unterm.
Wurde natürlich ein bisschen ins Abseits gedrängt und eben auch begründet, ja, ich kann jetzt hier als Verhandler jetzt auch nicht irgendwie nochmal 100 Milliarden oder 10 Milliarden draufhauen, weil da muss ich hier erstmal wieder in mein Parlament und dann muss ich mal fragen, geht es überhaupt, kann ich die finanziellen Mittel überhaupt locker machen? Und so wird es dann begründet, aber bei uns hat auch schon einer die Finanzen besprochen, hat auch immer selber gesagt, ey, das kann ja irgendwie nicht sein. So ein paar Milliarden ist für so eine riesige Nation wie die USA zum Beispiel oder auch für die EU eigentlich nichts. Es ist ja gar nichts. Also allein dieser Militäretat ist ja, wenn du jetzt vergleichst, irgendwie, ich weiß nicht genau, wie aktuell die Zahlen sind, aber es waren mehrere hundert Milliarden zum Beispiel bei den USA. Und auch bei den EU ist es ja auch, sind es auch wahrscheinlich ein paar 10 oder vielleicht sogar 100 Milliarden. Ja. Also das ist einfach unverhältnismäßig, das so zu begründen. Man hätte die finanziellen Mittel nicht.
Nee, also das geht ja nur einfach. Da wollen halt keine Zugeständnisse machen. Da geht es ja auch letztendlich doch immer wieder viel um Geld bei den ganzen Sachen. Und will natürlich keiner irgendwie dann zu spendabel sein wahrscheinlich. Ja? Wenn man sich dann so geeinigt hat in den Industrienationen, dann so, ja, dann, wir bleiben jetzt dabei, dann... Ja, schwierig.
Ja, die 100 Milliarden wurden an die Entwicklungsländer versprochen von den Industrieländern. Und jetzt hatte man bis 2020 und das wurde halt nicht erreicht. Und jetzt sollte es bis 2023 passieren.
Die Konsequenzen sind halt auch so vielfältig. Also auch die negativen und die Schäden.
Wenn man weiß, dass man jetzt handelt.
So schnelle Globalisierung, diese Industrialisierung, was man vor 50 Jahren nicht abschätzen konnte, das fliegt uns jetzt quasi alles um die Ohren. Ne? Ich habe mich im Vorfeld informiert und auch einen Film angeschaut, Breaking Boundaries. Das ist mehr oder weniger der Film hinter den Szenen von dem neuen Film von David Attenborough aus dem Jahr 21. Eher Naturfilme, aber auch nochmal auf diese verschiedene Klimazonen anhand von natürlich tollem, ich glaube 4K-Material auch zeigt, wie sich da verschiedene natürliche Habitate so entwickelt haben etc. Man kennt ihn ja eigentlich eher einen Tierfilmer, der sich jetzt aber auch, ich glaube, der hat sogar gesprochen auf dem Klimagipfel. Ne?
Wunderbar, ja, war ein toller Vortrag.
Absoluter Klimaschützer jetzt, also ich glaube, ziemlich weit oben dabei auch so im Ansehen. Diese Planetary Boundaries, die finde ich ganz interessant. Da würde ich gerne mal über den ersten reden, nämlich über die Ozonschicht. Da gab es ja eigentlich einen Erfolg. Also ja, ich will auch mal über Erfolge reden. Da wurde doch dann international beschlossen, dass diese FCKW-Geschichten da nicht mehr erlaubt sind. Und das war wirklich ein Erfolg, weil die Ozonschicht sich anscheinend wirklich wieder zurückgebildet hat. Und somit
In das Ozonloch hat sich zurückgebildet. Ich weiß, das war das Montreal-Protokoll. Ja. Mhm. Das war
anscheinend ein Erfolg. Also, dass man dann international wirklich eine Einigung gefunden hat, die sehr Positives bewirkt hat. Auch effektiv funktioniert hat. Nicht so ein Kompromiss, sondern halt wirklich konsequent, was muss getan werden und wurde umgesetzt. Aber es war vielleicht auch ein bisschen einfacher zu lösen, dass man halt sagt, okay, man verbietet jetzt die Produkte weltweit. Und
ich glaube, da war so ein bisschen das Problem, dass es auch wirklich reiche Länder betroffen hat. Mhm. Und ich glaube, das ist der Grund, weil momentan der Klimawandel betrifft nicht wirklich die reichen Industriestaaten oder zumindest die können dann, wenn der Meeresspiegel ansteigt, das Wasser wegpumpen, wie die Niederlande es ja gerade macht. Und ich glaube, deswegen wurde es dann durchgesetzt und deswegen können die Länder sich dann darauf einigen. Aber genau so Ausgleichszahlungen zum Beispiel gerade, es betrifft halt vor allem die ärmeren Länder. Und das ist das Traurige daran. Aber du hast recht, also es wurde schon mal was erreicht. Das heißt also, es kann auch geschafft werden, wenn die Länder es nur wollen.
Das war schon Ende der 80er übrigens, das Montreal-Protokoll. Und da war eben auch entscheidend, da gab es eben auch einen starken Player oder Leader. Mhm. Und das war damals tatsächlich die USA, die das vorangetrieben hat. Mhm. Und deswegen, unter
welchem Präsidenten war das?
Ende der 80er, wer war denn das? War das noch Reagan? Oder? Ich kann jetzt nicht an eine Reihenfolge bringen. Aber das muss ich unbedingt, das kann ja auch die... wie heißt dann die National
Natürlich,
also. American, da gibt es dann die Association for Ocean und die hatte sich da sehr stark dafür stark gemacht und tatsächlich, du hast recht, das hat auf jeden Fall positive Effekte geschaffen und mittlerweile hat man wieder festgestellt, öffnet sich das Loch wieder ein bisschen, weil wieder irgendwo anders illegal FCKWs oder irgendwelche anderen neuen FCKWs wieder dazu beitragen. Aber das hat eben so eine Art Regime sich gebildet aus mehreren Staaten, die einen großen Impact haben, finanziellen Impact natürlich, und das dann durchgesetzt haben. Und das war natürlich, kannst du auch durch Sanktionen machen. Du sagst dann, wir werden es bei uns nicht mehr anwenden, wir werden es auch nicht mehr importieren. Und somit kappst du natürlich dann irgendwie in der Kette für jemanden, der das liefert, den Sinn noch, das weiter zu produzieren. Ne?
Also dieselbe Dimension kenne ich jetzt nur vom Supermarkt, dass halt da keine Plastiktüten mehr dann ab einem gewissen Grad. Oder
du kannst ja auch als Produzent, als Konsument entscheiden, kaufe ich das halt nicht.
Oder so Verpackung, aber da hat man jetzt mal so einen Ruck gespürt, dass angekommen ist. So,
ne? Ja, was ich noch gerne nochmal gemeinsam...
Oder kein Plastikbesteck mehr zum Beispiel.
Sieht man auch eine gute Holz jetzt. Ja. So. Weiß ich deswegen gerade, das kommt jetzt auch gerade nochmal, was wir vielleicht nochmal zusammen besprechen könnten. Jeder hatte da auch nochmal seine eigenen Ideen, was wir nochmal gemeinsam zusammenfassen können, was jeder tun kann oder was generell noch zu tun ist, um mal mit kleineren Hebel, also mit kleineren Mitteln, große Hebel anzusetzen. Finde ich, könnten wir mal ein paar kleine Animationen oder über die Leute, die zuhören, animiert, was zu tun.
Ja, finde ich gut. Guter Vorschlag. Ich würde es da eher zum Ende hin machen, wenn wir nochmal über diese,
das können wir am Ende machen,
planetaren Grenzen.
Das ist ein wichtiges Thema für ihn.
Ja, für mich
ist es. Du kennst es natürlich auch, weil wir haben es auch.
Ja, aber ich habe das zum ersten Mal auch gesehen in diesem Film, das hat mir irgendwie die Augen geöffnet, weil ich habe da nicht so die wissenschaftliche Tiefe wie vielleicht du oder ich weiß auch nicht, wie bei dir das deine Vorprägung ist, aber das ist ja auch
Umwelttechnik und Entwicklung
und so weiter. Also da kennst du dich ja sicherlich schon länger mit dem Thema aus. Für mich war das halt neu. Das hat diese Rockström und wie heißt die Hell?
Die Kate Raworth, hat es halt erweitert dann ökonomische und soziale Komponente.
Genau. Und wir reden ja im Grunde nur über das Klima, aber es gibt ja dann noch 8 weitere Faktoren. Unter anderem eben die Biodiversität, also vor allem die Unversehrtheit, die Biosphäre. Wo wir, das Artensterben ist ja auch schon länger ein Thema. Wir haben ja auch schon unsere Eltern, sag ich mal, auch so ein bisschen...
Die Babyboomer sterben aus, zum Beispiel.
Ja, das ist eine Art, die ist schon ausgestorben. Ne?
Leute, Gags müssen immer eingebaut werden, sonst verlieren wir die Zuschauer.
Hoffentlich auch bald die AfDler. Ja?
Jetzt haben wir schon wieder Zuhörer verloren.
Ach scheiße, ja. Ich vergesse immer, wir haben ja Meinungsfreiheit hier eigentlich.
Yeah, ja, alles gut.
Dass halt in der Biosphäre da eigentlich schon echt ein Kipppunkt eigentlich schon überschritten ist. Also dieses Artensterben im Grunde genommen nicht mehr aufzuhalten ist. Gibt es auch einen traurigen Bericht in dem Film, ja, auch durch wiederum aber durch den Klimawandel dann noch mehr verstärkt. Dass halt einfach Tiere auch in ihrem Habitat gar nicht mehr überleben können. Und man kennt ja diese Bilder von den Eisbären. Auf den Eiskappen, die schmelzen und dann irgendwie Ewigkeiten schwimmen müssen, bis sie wieder irgendwo anders irgendwas finden. Gut.
Das ist wie eine Galionsfigur, so ein Eisbär. Ja, also ich meine, schon. Wie die Biene. Ja, ja. Du suchst natürlich dann ein symbolträchtiges Tier aus, das eine ganze Kampagne voranbringt, was auch wichtig ist, damit du irgendwie Medienwirksamkeit erreichst.
Ja, weil das ist ja das Problem. Hier in Deutschland, in der gemäßigten Zone, bekommt man es ja nur mal mit durch vielleicht eine Hitzewelle im Sommer.
Oder Problembär Bruno oder so. Mensch, die wird doch nicht, du.
Oder viel weniger Insekten, was die meisten dann wieder begrüßen. Das ist super. Ja. Dann
75% der Masse, Biomasse an Insekten ist zurückgegangen.
Das, hat da keiner wirklich so richtig interessiert.
Krefeld-Studie.
Also die Hitzewelle dieses Jahr war schon teilweise extrem. Ich war auch in Griechenland, habe da auch mit den Leuten geredet und die konnten sich auch nicht erinnern, dass es mal wirklich 7 Tage lang nicht unter 40 Grad Maximaltemperatur wird. Was ja wirklich 7 Tage lang zwischen 40 und 45 Grad. Die konnten auch alle nicht mehr. Die waren es nicht gewohnt.
Weil wirklich und denn die Touristen.
Kretaner. Ja. Oder Kreta, nennt man sie. Kreta.
Die Kretaner.
Das klingt voll abwertend.
Das klingt
Aber die haben mir gesagt, die haben das noch nie erlebt zum Beispiel. Und also man sieht schon, also sind so, teilweise sieht man es ja schon und die Waldbrände dort auch in Italien, Griechenland, überall. Jetzt die Hitze, auf der anderen Seite dann auch wieder so Stürme, krasse Stürme und so. Man merkt schon auch in der Gemäßigten, also hier so in der Mitteleuropa, teilweise halt vor allem Südeuropa mehr. Aber es hält sich halt noch so in Grenzen, dass man denkt, ja, Mai. Aber es gibt ja andere dann, also je extremer, je mehr man zum Äquator oder vom Äquator weggeht, desto extremer sieht man es dann, oder? Ja. Kann man das so sagen?
Ja, wenn es vor die eigene Haustür kommt, dann reagieren die Menschen ja plötzlich und denken, hey, das kann doch nicht sein. Das ist die. Also jetzt ist das Problem die Weitsichtigkeit der Menschen, zu reagieren auf Dinge. Also das ist so wie so ein Hummer nimmt ein Bad oder ein Frosch und es wird so langsam warm und irgendwie, es fühlt sich ja ganz, ganz gut an, ganz gemütlich und so. Und irgendwann ist es halt dann zu spät. Aber bis dahin, also wenn man dann merkt, dass es dann irgendwas man was machen muss, ist es dann oft schon zu spät.
Und zwei weitere Punkte sind überschritten. Also die geochemische Kreisläufe sind da schon, vor allem was Stickstoff anbelangt, schon über die Grenze hinweg. Wollt ihr das vielleicht nochmal kurz erklären, was damit auf sich hat?
Ja, dann Sabrina, erzähl mal.
Du bist hier der Geo.
Ja, er ist mehr so der Mensch, der analysiert Steine, während sie mit beiden spricht. Ne?
So ja, sie hat halt die Connection, so, ich bin ja so der irgendwie im Hintergrund so. Und die Steine haben geklopft. Genau. Ich hab den frisch gemacht.
Ich kann tatsächlich gar nicht mal so viel dazu sagen, weil, wie gesagt, ich habe Umwelttechnik studiert, was jetzt eher bezogen auf erneuerbare Energien ist, worauf ich mich auch spezialisiert habe. Ja. Aber was ich weiß eben, dass teilweise einfach durch die ganzen Dünger und so weiter und so fort einfach auch zu viel in die Natur getragen wird und dass dadurch dann wieder Lachgas entsteht und so weiter und so fort, was ja auch sehr
gute Stimmung dann.
Klimaschädlich
ist. Aber das betrifft also jetzt dann mehr so die Böden, nicht die Ozeane, weil die Ozeane, da geht es ja um die Übersäuerung.
Ach, da geht es um die Ozeane.
Nee.
Das ist was anderes.
Du hast gerade die. Genau, also Ozeanversauerung ist ein anderer Punkt.
Ist aber noch nicht so schlimm.
Es kommt ja mit dem CO2-Anstieg und diese Äquivalenz, die wird irgendwie, die kippt eben und dann erhöht sich der Carbonsäuregehalt im Wasser und diese Säure, die kommt, also die führt zu diesem Bleaching der Korallen zum Beispiel.
Genau,
und auch, Phytoplankton.
Damit kann die Leute wieder was anfangen, ne? Great Barrier Reef. Überall.
Damit können Leute was anfangen. Die sehen da plötzlich, verdammt, da wollte ich jetzt noch tauchen. Ja. Sieht jetzt so aus. Das kann alles sein. Ich sofort nach Ägypten, ey. Also das ist halt, es sind so Dinge, die Leute, die werden kurz schockiert. Das stelle ich mal wieder fest, die werden kurz schockiert durch ein Ereignis. Aber die Vergesslichkeit ist sehr schnell bei den Menschen. Also du musst, um ein Thema wirklich zu platzieren, so eine Inception, wie im Film auch Inception, da musst du es im Grunde die ganze Zeit präsent halten. Immer die ganze Zeit. Das heißt, wir machen eigentlich jetzt nur noch jeden Podcast, predigen wir noch darüber, dass ihr alle was machen müsst.
Und Bild und Wortgewalt sozusagen.
Genau, vor allem Bildgewalt, weil die nackten Körper, die hier strahlen. Was ist los mit euch? Du machst die Witz.
Also nochmal. Dann gibt es noch einen weiteren Bereich. Nicht nochmal, sondern.
Ja,
ich wollte es nur nochmal sagen, es finde ich nämlich immer noch interessant, die Partikelverschmutzung der Atmosphäre. Also da geht es ja um die Aerosole, die jetzt auch immer, sag ich mal, noch mehr im Zentrum stehen durch Corona und so weiter. Ich glaube, vorher kannten viele den Begriff Aerosol gar nicht, oder?
Ja. Dann ist in meiner Sprite drin.
Das ist ungefähr. Das ist ja auch, da weiß man noch nicht so genau wie drüber, aber das, also insgesamt halt so, merkt man es ja, also Extrembeispiel war ja, glaube ich, China vor 3-4 Jahren oder Peking.
Oh ja. Ja, genau. Ich habe auch mal in Jakarta gelebt tatsächlich, weil ich ein Jahr in Indonesien war und da waren die Aerosole zum Beispiel auch ziemlich präsent. Mhm. Wie viele Leute da wirklich auch Lungenkrankheiten hatten.
Genau.
Es ist echt schlimm und es wird hier in Deutschland ja auch nicht besser.
Ja.
Also es gibt ja teilweise jetzt schon Städte, die belastet sind.
Und daran sieht man halt, das hängt ja alles miteinander zusammen. Das heißt, also wenn es da immer weiter, also Richtung dem negativen Kipppunkt geht, also der Kipppunkt besagt ja, dass es dann nicht mehr so schnell irreversibel ist, dass man das wahrscheinlich über vielleicht ein halbes Jahrhundert oder Jahrhundert wieder aufbauen müsste überhaupt, zeigt halt, es ist schon sehr kritisch und was es halt auch alles betrifft. Es betrifft unsere Gesundheit, betrifft also alle Arten, es betrifft die Gesundheit des gesamten Planeten. Und vor allem die Art und Weise, wie halt dann unsere nachfolgende Generationen noch mehr Probleme haben werden. Ja.
Das ist richtig. Ja. Gaia, Ökosystem Erde, alles hängt zusammen. Das hat Humboldt schon gewusst, das wissen auch indigene Völker und die waren auch übrigens sehr stark vertreten. Beim Kopf fand ich auch sehr wichtig, hatten auch einen eigenen Pavillon, aber...
Da geht es ja um dieses Bewusstsein, dass man nicht mehr egoistisch ist, dass man halt wirklich an alle, also erstmal sein so lokal mitdenkt und dann auch global. Ja. Und das kriegt man halt nicht von heute auf morgen, aber wenn man so anfängt, sich damit zu beschäftigen und dann weitergeht, kann man im Grunde nur zu dem verantwortlicheren Menschen dann werden.
Absolut, ja.
Sehr gut. Ja, also wir schlagen hier mal wieder richtige Wellen, sag ich dir.
Der Lauren hat mich ein bisschen infiziert. Also
ich finde es auch gut.
Hat mich konfrontiert, weil ich war, ich habe eigentlich schon einen ganz guten CO2-Abdruck, weil ich meines Lebens noch nicht Auto gefahren bin. Das kommt mir zugute.
Weil du keinen Führerschein
hast. Richtig, und ich bin auch lange Zeit gar nicht großartig geflogen.
Das ist sehr gut.
Und alles in allem habe ich meinen Fleischkonsum auch schon davor reduziert gehabt. Also ich bin jetzt noch nicht kompletter Vegetarier, aber ich esse wirklich also auch bewusst nicht mehr so viel Fleisch wie früher.
Und alles wegen des Klimas quasi?
Das sind schon so Sachen, wo ich halt...
Ich dachte wegen mir.
Ja, auch für den Laurin mache ich es natürlich. Ja. Ich will natürlich auch dem Laurin gefallen.
Auf den Laurin gefallen. Das ist eine schöne Phrase.
Nee, aber wirklich. Also ich denke da schon mit, ich habe da halt dieses Bewusstsein, weil das ja mitunter einer der Punkte ist, wo wir jetzt auch dann drüber sprechen werden, was haben wir als Einzelne überhaupt für Möglichkeiten. Hatten wir auch schon in einem anderen Podcast mal, wo es um Nachhaltigkeit versus Ernährung ging, haben wir auch schon darüber debattiert, was kann man jetzt da überhaupt als Einzelner bewirken, in diesem globalen Kontext auch. Muss ja nicht unbedingt politisch mitwirken. Ich finde es zwar toll, dass ihr das so aktiv dann auch macht und dahin fahrt, vor allem du. Laurin ist ja immer noch bei den Gesteinen unterwegs. Nein, Spaß.
Wir haben viel mehr mitgemacht, als ihr alle zusammen.
Ja, aber klar, also ich glaube, jeder hat irgendwo trotzdem noch so, also egal wie bewusst man ist, es gibt ja immer Luft nach oben, und aber trotzdem möchte man ja auch irgendwo noch, ja, Spaß haben. Man lebt nur einmal, also dass man da irgendwie so einen Mix findet aus sich vielleicht nicht selber kasteien, aber gleichzeitig progressiv da was zu verändern. So ist so meine Einstellung zumindest. Und ich versuche es auch weiterzugeben. Man trifft, man stößt halt manchmal dann auch auf extrem, also sehr viel Granit, sag ich mal, ne? Bei Leuten, die dann sagen, okay, ich finde zwar die Grünen gut, aber ich habe keinen Bock auf Tempolimit. Also ich meine, das ist halt ein sehr, das ist sehr egoistisch, ja, dass man halt dann sagt, okay, nur wegen einer kleinen Sache, die mir dann flöten geht, schließe ich mich einer großen nicht an. Ja, genau. Ja gut, also das war jetzt nochmal so gesagt. Und was ich noch wissen wollte, ganz wichtig.
Okay.
Inwiefern jetzt bei so einem, es geht ja im Grunde nur ums Klima, also Weltklimakonferenz.
Ja,
es ging da schon auch um Biodiversität und andere Themen noch, oder? Das hängt ja auch zusammen alles.
Von der United Nations Framework Convention of Climate Change, UNFCCC, ist das quasi initiiert worden. Und
aber der größte Hebel ist der Klima, also das, dieses gerade 1,5 Grad Ziel möglichst zu ermöglichen, also so schnell wie möglich, durch Kohleausstieg und solche Sachen. Weil wir waren da noch nicht ganz am Ende.
Ja, also natürlich wurden andere Sachen noch behandelt. Es gab zum Beispiel unterschiedliche Tage, an denen unterschiedliche Themen vor allem präsent waren, wie Climate Finance, Energie, Biodiversität. Da war ich dann nicht da. Ich glaube, das war dann deine Woche.
Gender war bei mir auf jeden Fall. Es gab ja auch Youth, war auch ein Tag.
War bei mir
dann gab's die erste Woche. Mobilität, Transport war auch ein Thema, also da ist natürlich auch so das Thema, ja, Green Hydrogen irgendwie in Zukunft besser zu nutzen. Genau, das waren so, also es war so in Kategorien eingeteilt, aber das war natürlich so, im Plenum wurde das besprochen, aber letztendlich in den Verhandlungen weiß ich nicht, ob das dann so stringent nur an diese Thementage gebunden war, weil man hat natürlich dann das Programm auch gehabt für die Verhandlungen. Die mussten irgendwie alles Mögliche durchexerzieren und dann am Ende ist, wenn dann ein Artikel, den sie schon vor einer Woche besprochen haben, am Ende immer noch nicht sitzt, dann war das halt immer noch Thema.
Ja. Absolut.
Ja. Genau, und dann geht es ja auch um diese CO2-Bepreisung und Carbon Trade und so. Also das war Zertifikat, das sind das ist irgendwie, also so richtig transparent oder das ist so richtig festgelegt, hat man sich da ehrlich gesagt nicht.
Aber das ist ein neuer Renner, weil es halt anscheinend effektiv ist, da einfach.
Ja, die Finanzen und die Ökonomie spielt immer mit rein, ne? Und da muss natürlich der Fairness-Faktor und wie kann man, und dann natürlich, welche Lücken muss man schließen, weil so, wenn man sowas aufsetzt, kommen immer Leute, die sind sehr findig und sagen, hey Leute, ich habe eine Idee, wir können das umgehen, indem wir das machen, und das ist natürlich dann immer sehr traurig, dass Leute so eine so eine Art haben, unbedingt ein System zu umgehen oder ausnutzen zu müssen, damit sie sich bereichern, aber eigentlich den anderen schaden, was du halt meinst mit Egoismus.
Ja, ich würde halt sagen, es wurde an dieser COP wirklich, natürlich am letzten COP auch angeknüpft, und ich glaube nicht, dass alle Themen in dem Ausmaß behandelt wurden. Zum Beispiel wurde Artikel 6, das geht, glaube ich, um diese Zertifizierung, wurde stark oder stand im Vordergrund wirklich. Und da wurde halt dann, also da gingen dann quasi die ganzen informellen Treffen eher darüber, als dann quasi über die Biodiversität, obwohl die natürlich auch wichtig ist. Also klar, zum Beispiel Loss and Damage war auch noch so ein Punkt. Loss and Damage bedeutet halt, dass die Industrieländer sehr viel emittieren und genau die Ausgleichszahlungen dann passieren. Und das könnte man quasi mit Biodiversität so ein bisschen verknüpfen, oder würde ich schon sagen. Das war auch ein großer Punkt, vor allem ein Punkt von den Ländern des globalen Südens, dass das auch passiert. Genau.
Ja, genau. Also quasi, wie der Norden seine CO2-Emissionen dann im Süden kompensieren kann, so ungefähr. Aber das ist mal ein kritisches Thema, und so richtig ist das jetzt auch nicht zum Konsens gekommen.
Okay. Also zumindest, wir haben jetzt eine neue, anstehende neue Koalition. kann ja echt sagen, es ist ja schon so, sind so die größten Hebel von Industrienationen, ja. Also diesen Kohleausstieg so schnell wie möglich zu schaffen, durch wiederum die Förderung von erneuerbaren Energien, oder? Das ist ja auch letzten Endes so die Vereinbarung gewesen. Also bis spätestens 2038 war es verankert und jetzt wollen sie es schon bis 2030 schaffen, weil die grüne Mitte
idealerweise.
Also wir,
haben wir also so mehr Gaskraftwerke werden gefordert, mehr Betrieb mit Wasserstoff. Die Solarleistung ist eine ganz klare Idee, dass halt alles Gewerbliche, was neu gebaut wird, mit Solarpanels ausgestattet wird. Ja, sind wieder die Johanniter am Start.
Die mache ich diesmal nicht auf. Das reicht nicht, wenn es der Nachbar ist.
Und halt der klare Kohleausstieg mit den Zertifikaten und so weiter soll es ja auch irgendwie machen. Ich verstehe es noch nicht so zu 100%, was sie vorhaben und wie, aber ja, die Idee ist schon irgendwo zu sehen. Ja? Und es soll halt noch mehr, also der Klimaschutz soll stärker in die Entscheidungen der Bundesregierung mit einbezogen werden.
Bin ich mal gespannt.
In Form eines Wirtschafts- und Klimaministeriums.
Das ist noch relativ vage.
Da bin ich auch gespannt,
wie das noch vage, ist. Aber man kann schon, also die Grünen werden da schon ihren Stempel aufdrücken, genau. mit sinnvollen.
Haben sie beim Koalitionsvertrag nicht so gemacht. Okay. Ne? Also ich meine, sie haben viel versprochen und sie haben wirklich gesagt, wir hauen jetzt wirklich auf die Tube und wenn das und das nicht passiert, Tempolimit zum Beispiel nicht passiert, dann sind wir nicht mit drin. Was ist passiert? Es gibt kein Tempolimit. Zum Beispiel wurde nicht entschieden. Ja. Und es wurden sehr, sehr viele Sachen einfach nicht entschieden, wo man eigentlich gesagt hat oder die grüne Partei gesagt hat, hey, das ist für uns ausschlaggebend. Ja. Und was dann Robert Habeck am Ende gesagt hat in der Pressekonferenz, als der Koalitionsvertrag präsentiert wurde, war im Endeffekt, ein bisschen um den heißen Brei herum geredet und wir fokussieren uns jetzt hier mehr auf die Maßnahmen. Mhm. Weil Maßnahmen, Ziele setzen ist eine Sache, das ist auch wichtig, aber die andere Sache ist es wirklich umzusetzen und dann wirklich Maßnahmen zu haben, um das Ganze zu erreichen. Und da wollen sie sich mehr drauf konzentrieren. Ja. Ich bin sehr gespannt, vor allem weil die FDP jetzt das Finanzministerium hat, das sehe ich tatsächlich so ein bisschen kritisch, weil ich glaube, die werden einige Steine den Grünen in den Weg legen und
auf den Kopf werfen.
Ich bin sehr gespannt, ob die Grünen dann tatsächlich ihren Stempel aufdrücken werden oder ob dann wirklich am Ende wirklich, wie es immer in den Medien hieß, hier SPD, FDP Hand in Hand gehen, um so ein bisschen die Grünen an die Seite zu drängen mit dem Klimaschutz.
Ich mache ganz kurz das so in Bullet Points, weil du hast ja schon einige Sachen angerissen, ne? Aufbruch durch Fortschritt. Naja, klar, die sagen natürlich, das ist so der Stempel von der FDP, aber...
Digitalisierung, neue Energietechniken und so.
Das
wäre doch eigentlich ein Bereich für den Metter, weil der hat, glaube ich, Richtung Elektrotechnik einiges recherchiert.
Ja,
es gibt innovative Sachen, die sehr viel CO2 reduzieren können, oder?
Also ich kann da schon näher drauf eingehen, vor allem, weil ich halt eben in der Elektroinstallation und im Elektrobereich arbeite. Und die haben auch ihre eigenen, also da geht man halt darüber, man spricht auch oft, wie das auf lange Sicht Sinn macht, diese ganzen Sachen umzusetzen. Und also ein ganz brisantes Thema ist zum Beispiel eben dieses E-Auto, wo wir dann sagen, also in der Branche wird es unfassbar subventioniert. Also da haben wir sehr viel Aufträge, kann man sagen. Aber es ist halt so, dass wenn man es durchrechnet, also von den seltenen Erden, das schon ein Riesenproblem ist von der Energiespeicherung. Das Ende fällt alles mit der Energiespeicherung. Man kann es sagen, also je besser wir mit der Energiespeicherung werden und nachhaltiger, das entscheidet die Energiewende.
Also dass es nicht zu viel Energie flöten geht, dass man bessere Möglichkeiten schafft, um besser zu steuern.
Genau, also... Ja, genau. Also
weniger wieder entschwindet, was man dann wieder irgendwie aufwendig sich holen muss irgendwoher.
Zum Beispiel eben so Pumpkraftwerke, die es dann nach oben pumpen, wenn man mal viel Wind und Wasser, also Wind und Wasser und Solarstrom hätte und dann wieder nach unten pumpt, mit Generator aufwängt, wenn wenig ist. So, ja, weil es ist einfach das große Problem, wenn wir sehr viel erneuerbare Energien haben. Ich bin sehr großer Verfechter von erneuerbaren Energien. Also auch im Studium hatte ich schon sehr viel. Und ich finde es super, auch gerade Solarstrom auszubauen. Das Problem ist halt nur, wenn die Prozentsatz zu sehr hoch geht, dann haben wir
ein Problem von der Industrie her. Also wir haben einfach einen sehr hohen Bedarf, vor allem Deutschland, aber auch Europa. Ja, in anderen Ländern sieht es wieder anders aus. Zum Beispiel Neuseeland hat 70-80%
erneuerbare Energien, sowas, ich weiß jetzt nicht auswendig. Die haben keine Schwerindustrie. Die brauchen nicht so viel Stoff wie wir.
Ja, brauchen nicht so viel Stoff, genau.
Nicht so viel Saft. Ja. So viel Energie. Und da geht es eher. Ja, Costa Rica ist auch schon bei 90%. Die haben keine Schwerindustrie, die haben keine Autoindustrie, die haben keinen Maschinenbau und also sehr wenig, ja, zumindest. Und da brauchst du dann nicht so viel Strom, ja. Und bei uns ist halt eben, also du kannst im privaten Haushalt viel regeln. Und ich finde auch zum Beispiel die Idee, die immer mehr kommt jetzt in der Politik, das finde ich, geht in die richtige Richtung, dass man dezentrale Energiesysteme fördert,
weiter immer mehr fördert. Dass quasi, also wir haben ja ein riesen Stromnetz momentan über ganz Europa verteilt. Ja,
das war jetzt schon mehrmals ein großes Problem, dass Deutschland ein Blackout hätten die anderen Stromnetze von den anderen Ländern das nicht gepuffert, weil wir schon so viel erneuerbare Energien haben
oder so viel Instabilitäten. Und jetzt geht dann dieses Jahr und nächstes Jahr gehen noch mehr Atomkraftwerke, also stabile
Stromerzeuger vom Netz, weil es beschlossen wird. Ich finde es an sich gut, aber wir haben durchaus ein Problem auf lange Sicht. Mhm. Ja, und nächstes Jahr wird es schlimmer, wenn jetzt halt da wieder zwei Atomkraftwerke vom Netz gehen.
Die Kohle haben wir noch gut. Wir haben dann versorgt.
Cool. Mehr Gaskraftwerke.
Mehr Gaskraftwerke investieren, das ist ganz wichtig. Das wird das Allerwichtigste zum Puffern, weil du dich sehr schnell hochfahren kannst und auch relativ schnell wieder runterregeln kannst. Ja. Atomkraft kannst du nicht so schnell runterregeln. Ja? Also ich meine, theoretisch gesehen, man braucht immer eine Weile, bis das bis der Klimmstängel
gelöscht ist, sagen wir so. Atom. Genau.
In der Hinsicht dezentrale Energiesysteme sehe ich schon als die Zukunft an. Also gerade Richtung Solar, Biomasse ist sehr oder Biokraftwerke, Biogaskraftwerke. Mhm.
Biogasanlagen so rum, Biomassekraftwerke. Die sehe ich schon mit als
sehr konstante Energieerzeuger, finde ich gut. Und da kann man auch, also da kann man auch sehr viel Grundmasse von, also so gesehen Abfall, Bioabfall wiederverwerten. Das finde ich sehr nachhaltig.
Bei Solar bin ich auch noch dabei, wobei ich bei Solar und Wind finde, da man recycelt noch zu wenig. Ja,
also die ganzen, das reden wir auch in der Branche immer wieder. Es ist eigentlich oft wie beim Bauen selber, viele Baustoffe sind danach Müll.
Nicht wiederverwertbar, oder?
Bedingt. Also wenig. Bedingt. Mhm. Viel zu wenig.
Wir reden hier viel zu wenig. Also früher, wenn du da, also alte Bauernhöfe zum Beispiel oder Lehmhütten, weil das streifen wir jetzt zu sehr aus,
da kannst du viel wiederverwenden, ja. Auch für ein Holz von mir aus noch und wenn du es nur verbrennst. Also wie wir es bauen, gerade Rehgips, und andere
Baustoffe, die man verwendet, die kannst du nicht mehr so leicht wiederverwenden. Ja? Das reißt man dann halt ab
und Teile, man könnte es schon teilweise wiederverwenden, aber es wird nicht verwendet. Ja? Also zu wenig zumindest, viel zu wenig Prozent. Ja? Also Ziegel oder Lehm wäre da so gesehen schon besser und nachhaltiger, aber es ist...
Man baut halt sehr, sehr günstig. Man baut momentan unfassbar günstig, sehr viel Rehgips überall, sind Rehgipsplatten, aber es ist nicht nachhaltig, ja. Mhm.
Und auch bei Solar, und da möchte ich es auch nochmal ganz klar sagen, Solar, ich habe schon Solaranlagen installiert, ich habe schon Windturbinen installiert, ich finde das super, ja, aber es ist trotzdem noch nicht nachhaltig genug.
Also selbst das geht mir noch nicht weit genug, wir brauchen, also theoretisch, man muss gesetzmäßig, müssen es bestimmen, theoretisch
könnte man Solaranlagen also gesetzlich so bestimmen, dass die recycelbar sein müssen, also mehr, noch mehr, dass man den Großteil wiederverwendet, ja, dass man diese Dinger so baut und gerade auf Windkraftanlagen,
dass man sie wiederverwenden kann oder die Rotorblätter, ja, also dass man die so baut, dass man die relativ einfach reparieren kann. Was macht man nach 15 Jahren
Sondermüll, oder? Was
zum Teil ja. Ja. Und da redet keiner darüber. Und das ist auch nicht, für mich ist das nicht nachhaltig genug. Mhm. Ich bin ja jemand, der, also man könnte sagen, ein Nachhaltigkeitsextremist.
Ein Junkie.
Aber letztendlich, letztendlich ist es, haben die Generationen davor, die vielleicht bescheidener gelebt haben,
die haben auch sehr viel nachhaltiger gelebt. Ja? Also die Bauernhöfe oder Hütten früher, Lebensräume früher waren nachhaltiger. Man hat andere Materialien verwendet. Und ich finde Lehm und Ziegel und also diese alten Bauweisen finde ich in der Hinsicht viel besser. Ja? Also es sollte wieder in die Richtung gehen. Und Holz vor allem. Viel Holz finde ich gut. Wobei, ganz wichtig hier noch,
woher stammt das Holz?
Ja. Woher das Holz stammt? Okay, ja, könnte man nachhaltig, also nachhaltige Forstanlagen machen. Das ist ja
auch
ein machen.
Tipping Point, ne? Dass die großen Wälder wie Amazonas, ist auch die über die Rodung und die über die
ein großes Problem. Ja,
also Abholzung auch noch zu einem ganz, also es ist ja unser Sauerstoff, unsere Sauerstoffturbine quasi, diese fette, also diese riesigen Wälder, Regenwälder, ne? Also,
ja, aber die roden das teilweise. Also, es wird einfach
wenn du es auf Satellitenbilder siehst, dann siehst du einfach, die roden das, damit sie da Ackerfläche haben. Ja. Ich habe auch schon in Costa Rica gelebt
eine Weile. Und
ich habe. Die haben halt schon die Eltern gemacht. Die Großeltern.
Ich habe da teilweise ich habe da auf dem Bauernhof gearbeitet. Ja, das tun wir jetzt da mal benutzbar machen. Da habe ich mitgerodet, so ein Teil. Also, das war sehr spannend, aber konnte ich nicht so ganz.
Mette der Teilzeit, oder?
Also, es war tatsächlich, also in der Hinsicht war es okay, weil die es ja sehr nachhaltig gemacht haben. Die haben jetzt keine Bäume gefällt.
Nachhaltig
gerodet.
Das ist nichts mehr weg.
Nachhaltig gerodet. Das ist das Ziel. Du musst den Brasilianern es erklären, dass sie nachhaltig rodern. Ja, das ist, die haben keine Bäume gefällt. Die haben einfach Buschwerk weggemacht und haben da Pflanzen drauf.
Die sind von alleine.
Das ist ja Landwirtschaft in dem Sinne. Also,
sie haben keine Bäume überhaupt keine. Ja? Also bei Permakultur zum Beispiel brauchst du auch keine. Theoretisch brauchst du Bäume. Ja?
Du tust halt von mir aus Obstbäume verwenden. Ja. Aber es ist ein anderes Thema. Da schweifen wir zu sehr aus. Was ich jetzt da noch sagen möchte, also
selbst die erneuerbaren Energien müssen noch deutlich nachhaltiger werden. Durch Gesetze müsste man bestimmen, dass die recycelbar werden, weil sonst durch Preiskampf muss auch wieder alles günstig sein.
Ist auch dann wieder nur so ein Hype. Genau. Und dann hast du auch nur wieder die Industrie und es geht dann nur wieder
günstig,
um Profitmaximierung. Günstig,
genau.
Nicht zu Ende gedacht. Ja.
Genau, und dann müsste man, wenn man es gesetzlich vorbestimmt ist, muss zu einem großen Teil recycelbar sein. Ja?
Dann muss jeder darauf achten und dann ist es mit dem Wettbewerb ausgeschlossen quasi, ja, weil sonst tut es jeder günstig, wie beim Häuserbau, günstig anbieten, das günstigste gewinnt und dann ist es halt, das ist Scheißmaterial, ne? Es ist halt leider so, also so gesehen gut, aber selbst, also viele von den Baumaterialien sind auch teilweise, also giftig, ja, also es ist, selbst das Holz ist so bearbeitet, oft, dass es eigentlich wieder giftige Dämpfe ausstößt,
das heißt,
es ist abartig.
Nicht nur sagen,
man könnte sagen, dass teilweise wir leben in giftigen Lebensräumen.
Die Industrie regelt das alles, wir brauchen aber wirklich auch die richtigen Gesetze, ne?
Ja. Musst du gesetzmäßig festlegen, keine Giftstoffe in Baumaterialien, nachhaltige Baumaterialien, nur noch, also wenn du jetzt zum Beispiel theoretisch extrem sagen würdest, es ist jetzt nur noch alter Ziegelbau und noch
ein paar andere Baumwälder, es gibt noch andere, wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, ich meine...
Ja, konkret würde es doch so aussehen, dass dann extrem viele Unternehmen pleite gehen würden, kleinere vielleicht... Die sich dann nicht so schnell umstrukturieren können.
Die würden sich umstrukturieren, aber das wäre schon in Ordnung. Also du musst halt, du musst ja irgendwann was machen. Letztendlich fallen dann nicht viele.
Es fallen keine Arbeitsplätze, wenn du mich von der Hinsicht fragst, weil es wird halt umstrukturiert. Also von der Hinsicht wäre es wichtig. Ja.
Es müsste halt dann auch subventioniert werden. Ne?
Es müsste stark subventioniert werden. Und man müsste halt erstmal viele Sachen, in 10 Jahren laufen die und die Sachen ab, weil sie halt Giftstoffe sind, weil sie nicht nachhaltig sind.
Das wäre ein wichtiger Aufgabenbereich der Grünen.
Lehm ist auch sehr, sehr nachhaltig und ist auch sehr, sehr gut. Also ein guter Lebensraum, könnte man sagen. Und so gesehen wissen die wenigsten Leute, dass sie tatsächlich oft passiv Giftstoffen ausgesetzt sind, obwohl sie in ganz normalen Lebensräumen leben. Klar, man lüftet und es ist nicht so wild, aber es ist so... Es tut sich so.
Denke ich mir jedes Mal, wenn ich hier von
Laura. Da gibt es doch noch eine Duftkerze.
Weil die sind einige giftige Sachen unterwegs, aber die sind auch selber produziert teilweise. Ja, also.
So, ich habe jetzt.
Der ist definitiv auch ein ganz, ganz wichtiges Feld. Ne? Also die
Baustoffe
und allgemeine Energietechnik.
Ich liebe den Schneid, muss ich ehrlich sagen. Ich arbeite genau im richtigen Bereich.
Aber du findest das Gesetz schon gut. Also grundsätzlich ist es schon ein gutes Gesetz, findest du das? Das alles, was gewerblich gebaut wird, mit Solarpanels bestückt werden?
Ja, weil also Solar...
Solar finde ich mit als eins der großen... höchstens für die Energiewende. Biomasse theoretisch auch, weil es sehr konstant wäre.
Und dezentral halt auch, ne?
Und Gaskraft. Genau, ja. Alles, ich, vor allem was dezentral ist, finde ich sehr, sehr spannend. Also mein Ziel ist, dass diese großen Netze wegkommen, weil dann kommen wir, Blackout kann dann nur noch dezentral passieren.
Ich weiß, dass du da nicht in Krypto investiert hast, ehrlich gesagt.
Jetzt kommt ich schalte den Schalter um und dann gehen die ganzen Energiesysteme runter und dann sind die Kryptos weg und dann
zahle ich alles ein. Das stimmt, ja, das habe ich auch mal gelesen. Ja, das ganze Mining extrem viel Geld kostet.
Aber das ist ja nicht bei allen
Kryptowelten. Nee, es gibt welche, die auch nachhaltig sind, ja.
Ja, aber ja, das ist ein anderes Thema. Da können wir wieder, also wir haben jetzt schon, da können wir
bei irgendwelchen Sachen.
Man sieht halt, dass die Thematik, die geht in so viele Teilbereiche, ist also überall interdisziplinär und hat überall auch Wechselwirkungen. Es ist echt sehr, sehr komplex.
Also, das Beste wäre für, also ich bin jemand, ein starker Verfechter von. Ich bin jemand, der ein starker Verfechter von dezentralen Energiesystemen sind auf regionaler Ebene. Das heißt, dass die Kommunen selber zum großen Teil selber ihren Strom also erzeugen und auch verbrauchen. Und dann, dass dann die großen Oligopole, also die Energiekonzerne wegfallen. Da hast du auch weniger Ausbeutung so gesehen. Also die versorgen sich selber mit Gesetzen, die nachhaltig bestimmen, was halt eben verbraucht oder wie der Strom erzeugt werden darf. So. Und dann, also zum Beispiel könnte man auch mehr in einzelnen Häusern mit Wärmepumpen arbeiten, die dann quasi Solarstrom zwischenspeichern in Wasser, also es wird relativ nachhaltig, besser als, wie gesagt, also ich bin kein Verfechter von Batteriesystemen, wie wir sie jetzt haben.
Und Elektroautos
wegen Chemikalien auch, oder?
Du kannst auch nicht richtig recyceln und du hast das Problem mit den seltenen Erden. Also absolut, meiner Ansicht nach gehen wir komplett in die falsche Richtung mit diesen Energiespeichern, die wir jetzt haben. Und die meisten, also eigentlich alle Elektriker oder alle, die in der Elektrobranche arbeiten, die lieben es, oh ja, super, endlich mal was, wo man Geld verdienen kann, weil das subventioniert wird. Super, dann machen wir mit. Und dann sagt, ja, aber hat es dann Zukunft? Nö, aber wir verdienen Geld so ungefähr. Ja, also es ist, wird halt gemacht, weil es subventioniert sind. Ist ja auch in Ordnung. Ich meine, es ist auch im Handwerk viel Preiskampf in der Hinsicht. Ja. Aber da verdient man noch sehr gut. Trotzdem ist es so gesehen, so wie es jetzt läuft, es ist nicht die Zukunft. Es kann so nicht die Zukunft sein. Es wird zu viel Rohstoff verbraucht und es ist nicht nachhaltig, weil allein um das herzustellen, so eine Batterie braucht schon viel zu viel Rohstoff. Ja. Und dann das Recyceln, es ist nicht nachhaltig, weil du kannst es nicht richtig recyceln. So. Und da müssen wir eine Lösung finden, weil...
Wie gesagt, da komme ich zurück zum Energiespeicher. Wir haben noch keine gute Energiespeicher.
Weil da habe ich auch schon, also dieses Speicher, das war damals schon, weil ich habe auch mal ein halbes Jahr lang so in dem Bereich ein bisschen gearbeitet. Es war damals schon, dass man gesagt hat, ja, also diese Speicher, wenn die mal kommen, das könnte wirklich große, also auch, sag ich mal, für die Wirtschaft selber dann auch ein großes Thema sein. Aber nochmal zum Thema Elektromobilität. Ganz kurz.
Ja?
Ja, dann seid ihr wieder dran. Ja, die eigentlich.
Wir dürfen auch mal wieder reden.
Konntet euch schon sehr viel zurechtlegen, was wir noch besprechen werden. Aber man darf ja auch direkte Fragen stellen hier im Podcast. Ist es dann quasi dein Protest gegen die Elektromobilität, dass du noch einen 30 Jahre alten Fiat fährst?
Ja, ich schaue es da richtig aus.
5 Tonnen schwerer Fiat.
ohne Katalysator. Wahrscheinlich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Nee, aber man hat, das sage ich ja, jeder hat noch irgendwo Schwächen und jeder hat irgendwo noch nicht die Möglichkeit, da voll das Ganze mitzugehen. Ja? Und da müsste ja auch quasi irgendwo in eine Hütte gehen und gar nichts mehr machen. Dann würde man nichts ausstoßen, aber selbst da hat man dann auch Blähungen.
Gott, das war jetzt der Übergang auf mich, oder was? Damit haben wir schon wieder 5 seriöse Zuschauer verloren.
In einzelnen Haushalten kann man es so machen, dass wenn in den ganzen Bereichen die Solarenergie kommt und vielleicht auch kleine
Windkraftanlagen, die dann
Scheiße. Genau, theoretisch möglich. Also ich habe solche Dinge schon gebaut.
Nimm lieber Erdwärmesonden.
Ja. Aber wie gesagt, Solar vor allem, dass man eben das in Wärmepumpen speichert, im Haushalt oder
andere Energiespeicherformen, die es zunehmend gibt. Und vor allem Smart Home, dass es das regelt, wann eine Waschmaschine läuft, wann das Auto von mir aus geladen wird und sonstige Sachen, Elektrogeräte laufen. Das ist ein großer Hebel.
Also im Grunde genommen auch wieder künstliche Intelligenz, oder? Muss da auch mit
so ins Spiel. Gesehen, ja.
Also wir haben ja da dieses Thema.
Smart Grid.
Ja? Ich glaube auch, dass da so selbst Koryphäen nicht mehr die Lösung haben. Wir müssen das irgendwie integrieren mit der IT, dass wir da überhaupt Möglichkeiten haben, das irgendwie wieder in den Griff zu kriegen, was wir da versaut haben.
Okay.
Ja, ja, gut. Ja.
Fertig.
So. Ja, danke für diesen Vortrag. eigentlich wollte ich nur noch dazu anfügen, das Problem müsste man noch mehr an der Wurzel packen und grundsätzlich über Mobilität sprechen. Hm. Ich will jetzt da keinen Fass aufmachen, um Gottes Willen, aber wir müssen natürlich auch dafür sorgen, nicht nur, ob jetzt EVs, also Electric Vehicles, irgendwie lösen, sondern wir müssen grundsätzlich mal einfach die Autos reduzieren.
Das heißt,
also
wenn
du es theoretisch einfach also um Hälfte, ja, um Hälfte reduzieren.
Mindestens Verbraucher, also, oder wie?
Dass man als Verbraucher, das müsste vielleicht auch mal gesetzlich geregelt werden, ne? Das ist halt, oder irgendwelche Incentives, ja, wenn ihr, also dass man die Öffentlichen mehr fördert, ja? Dass man die vielleicht irgendwann so hinkriegt, dass die sogar umsonst sind oder so, dass die Leute wirklich die Öffentlichen nutzen, dann brauchen sie keine Autos mehr. Du kannst, dass man eben dann auch mit diesen Ideen in Frankreich kommt, hey, die inländischen Flüge werden wir mal einfach mal schön kappen, wenn man das mit dem Zug erreichen kann. Mhm. Fertig. Das sind Maßnahmen, die der Staat greifen kann, nutzen kann. Das sind wichtige Hebel und das würde ich jetzt auch von der kommenden Regierung erwarten.
Ja, das finde ich tatsächlich ein entscheidender Hebel.
Und das was du genannt hast mit dem, dass da mehr Eigeninitiative gefördert wird, im Privaten, im Lokalen, in den Kommunen, das natürlich ein neues demokratisches Energiesystem schaffen, ja? Also dass man wirklich mehr Demokratie einbringt. Und das haben die auch schon, das haben sie auch auf den Kopf besprochen. Wir haben ja da, ach nee, da warst du nicht dabei, aber da war dann die Svenja Schulze, war dann auch die ehemalige, jetzt natürlich nicht mehr Umweltministerin, der ehemaligen Regierung, die war auch dort zutage und dann hat sie mit anderen sich unterhalten, einen von den Grünen aus Schleswig-Holstein und so weiter, vom German Zero, was ist
German Zero,
German Zero, genau, nicht German Watch, German Zero, und haben wir eben genau über diese Themen gesprochen und wir müssen mal gucken, also ich bin mal gespannt, ob diese Transformation wirklich gelingt, aber also Ideen sind bekannt, Ziele, auch also Maßnahmen, muss man mal gucken, ob das dann auch umgesetzt wird. Die Frage ist natürlich, was können die Zuhörerinnen, was können wir jetzt irgendwie noch Großes beitragen dazu? Die Wahl war schon, was können wir jetzt weiter, was können wir noch tun?
Das ist ja eine Schlussrunde nur. Ich hab jetzt eh schon viel gemacht, soll jetzt mal die anderen machen. Ich habe wirklich vor, dass ich
raus im nächsten Jahr für heute.
Ich möchte ab nächsten Jahr jedes Jahr einen Baum pflanzen. Das war für mich noch kein so ein Hebel. Ich weiß, jetzt sagst du dir, es reicht nicht, bis der Baum gewachsen ist. Ist die Welt schon untergegangen? Nee, so ungefähr?
Pflanzt du den auch oder kümmerst du dir auch einen Baum?
Natürlich.
Ja, das ist
Garten,
wichtig.
Den Garten zum Beispiel von der Oma, von meiner Freundin. Da kommt ein Baum rein. So. Und dann gehe ich weiter. Schau mal einfach irgendwelche Plätze an, wo die Bäume
pflanze hier jetzt einfach. Dieser Fußballplatz, der gefällt mir.
Du kannst es sogar noch steigern. Ja, also wenn du
jetzt zum Beispiel viele Äpfel isst und du willst Äpfelbäume pflanzen.
Aber die Kerne?
Ja, du isst die.
Nein, jetzt kommt wieder irgendwas hin.
Du isst die und dann pflanzt du die ein, wenn es durch den Körper durchgegangen ist. Indem du es direkt in die
klar,
Erde.
Das war
jetzt alles anderes erwartet.
Ja.
Du hast was anderes erwartet. Du bist doch nicht.
Krasser Fact. Ja. Es wird vermutet, dass wir mehr Bäume haben, also mehrere Billionen, ich weiß nicht genau die Zahl, als Sterne in unserer Galaxie. In unserer Galaxie, doch, genau. Doch, ist tatsächlich so.
Ja.
Doch, es sind die Billionen.
Unserer Galaxie, meinst du jetzt?
Milchstraße, ja. Das sind ja irgendwelche mehrere Billionen, ich weiß jetzt nicht genau die Zahl. Ich glaube irgendwie
Ich will die Session nicht so beenden.
Ich würde die Session gerne mit Tipps beenden.
Die Bäume sind so viel mehr Bäume als Menschen. Also wir haben ungefähr 100 oder 1000 oder keine Ahnung wie viel mal mehr als Menschen. Ne? Und also wir sind, müsst ihr überlegen, Billionen, ne? Also Milliarden sind wir jetzt so 8 und Bäume sind aber auch Musst du überlegen, tausendmal mehr, sind wir schon bei einer Million.
Du weißt schon, dass die Ameisen mehr Masse ausmachen als die Menschen zum Beispiel auf dem Planeten. Ja, also das sind jetzt irgendwie so Daten, das sind so Zahlen, ja, die
gehören halt auch der Unterwelt an. Ne?
Natürlich, also dass Bäume pflanzen, ja, das ist genauso wie Mangroven zum Beispiel, auch zum Hochwasserschutz, aber auch zur Sequestrierung, genauso wie Seegras zum Beispiel pflanzen, die über einen kurzen Zeitraum einen hohen Effekt haben.
Aber die brauchen das, also die Bäume sind ja die... Das ist ja die Grundlage für...
Ja, aber es geht auch um Bewusstseinswandel. Also wenn wir immer vom Wandel sprechen, wir haben eine Klimakrise, dann brauchen wir aber zumindest auch schon mal Bewusstseinswandel.
Ja.
Weil irgendwie das Bewusstsein ja so verharrt ist auf die Gewohnheiten und sich nicht lösen kann.
Das wissen wir, aber das haben wir auch schon besprochen. Ne?
Wir haben es besprochen, aber...
Einfach gesund ernähren,
wir sind der Prediger,
lokal ernähren. Ja. Gesund ernähren, möglichst wenig Fleisch essen, weil Fleisch, also vor allem aus industrieller Fertigung Fleisch meiden.
Ja, Fleisch brauchst du eigentlich nicht. Also du kannst es dir von mir aus am Sonntag braten, so wie es früher gab.
Ja.
Weil ein interessantes Modell. Dass man es würdigt, regional, gutes Fleisch. Mhm. Und nicht irgendwie aus Argentinien hier importieren.
Möglichst regional.
Ich frage mich, wie sich das halt wandeln soll, ne? Wie sich das wandeln soll, weil es ist, gerade die Reichen
am meisten Fleisch essen. Du kannst bei dir anfangen.
So, die Reichen.
Ja.
Nein, das stimmt gar nicht. Aber
also die Wohl.
Nein, das stimmt gar nicht. Vor allem, es geht nur um die Qualität vom Fleisch. Also dieses Separatorenfleisch, das siehst du dann hier in den unteren Schichten. Separatorenfleisch.
Ja, aber vor allem Schweinefleisch halt, weil das günstiger ist.
Das ist halt einfach dann so die Reste vom Rest, so ungefähr. Fleisch. Ja, das ist alles nicht so lecker. Also ich habe da schon genug gesehen. Jetzt kommt der Mad-Igel.
Genau,
ich hätte gerne mal so Mad-Igel und so, wie du noch so Salzstangen dran reingesteckt hast. Das
ist echt widerlich.
Und den hast du dann irgendwie einen Tag mal irgendwie stehen gelassen und dann sieht er dann aus, hat er eine gewisse Bräune bekommen. Also jetzt
bin ich nie Fan davon gewesen.
Sabrina, wir wollen dich auch mal wieder zu Wort kommen lassen. Ich finde es eigentlich wichtig, dass die Sabrina hier noch zu Wort kommt, weil sonst, das geht ja gar nicht. Wir sind schon wieder über ein Limit. Wir machen hier eine echt lange Session draus, aber die Zuschauer, weil die wissen natürlich, dass wir nicht nackt sind. ZuhörerInnen, dass wir etwas exzessiv umgehen mit unserem Zeitmanagement. Und dass wir dich jetzt aber trotzdem mal zu Wort kommen lassen möchten. Wenn du noch unbedingt was mitteilen möchtest, gerne. Ansonsten würde ich dich auch einfach fragen, wie würdest du dir das denn vorstellen? Was können wir beitragen? Wir, vor allem aber auch die Leute, die zuhören, die halt dann irgendwie was beitragen wollen. Mhm. Ja, zumindest auch so von sich aus, so eine intrinsische Motivation haben.
Ja, also was ich glaube tatsächlich ist, dass sich... Also Klimaschutz, wie zum Beispiel in der Gruppe beitragen, ist eine Sache. Also ich bin zum Beispiel auch noch bei Greenpeace. Das finde ich schon sehr wichtig, dass man da auch nochmal Druck macht. Aber was ich persönlich auch glaube, ist, dass es wichtig ist, dass man den Bekannten, Freunden, der Familie wirklich so einen Lebensstil vorlebt. Ich habe selber schon erlebt, also ich bin auch gar nicht mehr der Mensch, der dann Leuten irgendwie was predigt, hey, du musst das und das verändern, sondern ich glaube, es ist viel wirkungsvoller, wenn du den Leuten wirklich aktiv zeigst, okay, es ist total einfach, eigentlich auf zum Beispiel Plastik zu verzichten. Oder es ist einfach wirklich zu sagen, okay, ich fliege jetzt nicht in den Urlaub, sondern ich mache eine Radtour mit meinen Geschwistern zum Beispiel. Solche Sachen halt, einfach den Leuten das aktiv vorzuleben. Ich glaube, das hat schon wirklich einen sehr großen Effekt.
Ja.
Und ich glaube, das ist wirklich eines der wichtigsten Punkte tatsächlich. Ich meine, der Laurin hat es ja vorgemacht. Im Endeffekt hat er dich dann auch so oder euch inspiriert. Ich kenne euch natürlich nicht gut genug, um zu sagen, ob ihr davor nicht schon so nachhaltig wart.
Ich habe ihn bribe. Ich hab ihn bestochen.
Aber tatsächlich, also ich habe das dann schon so oft gehabt, dass ich mich vegetarisch ernährt habe und dass dann die Mitbewohner wirklich auch drauf umgestiegen sind.
Oder reduzieren, ne?
Es ist wirklich kein Witz. Es ist echt kein Witz. Also das geht echt einfach. Und natürlich immer freitags auf die Straße gehen.
Bist du tatsächlich jeden Freitag mit dabei?
Nein, tatsächlich. Ich bin nächste Woche auf der
Demo für
Greenpeace, halte ich eine Rede.
Wann ist das?
Nächste Woche Freitag.
Wo?
Da frage ich sie jetzt.
Ja, hey, wenn das eine Rede ist, ist doch geil.
Von Fridays for Future ist es aber eine Demo. Wo das stattfindet, muss ich ehrlich sagen, muss ich selber noch rausfinden. Aber
man kann es gut
googeln, als jeder, ehrlich, der daran interessiert.
Die Ansätze sind ja vielfältig. Ja, man braucht jetzt auch nicht jemanden verurteilen, der noch Fleisch isst. Ja, es ist ja auch immer irgendwie, jeder ist irgendwie anders, hat ein anderes Psychogramm. Für den einen fällt es leichter, sich von der Gewohnheit zu trennen oder von der anderen.
Ja, erstmal eine Palette an Möglichkeiten nennen, so wie wir es gemacht haben, und jeder sucht sich den Bereich mal raus, wo er merkt, da habe ich nicht so viel Widerstand, oder das würde ich gerne mal probieren, oder auch länger durchziehen. Und ich glaube, das ist ein guter Ansatz in der Hinsicht.
Zum Beispiel, ich finde auch wenn da nach wie vor viel Greenwashing betrieben wird, sein Geld richtig zu investieren, auch letzten Endes, auch in die richtigen Produkte, die dann auch nachhaltig sind, auch einen ganz großen Weg, und auch was Finanzprodukte zum Beispiel anbelangt, geht es da schon auch vorwärts. Und würde jetzt aber den Rahmen sprengen, wollen wir heute nicht so drüber reden, können wir vielleicht nochmal irgendwann anders mit einbauen.
Finde ich ein wichtiges Thema. Wir hatten übrigens sowas, das werde ich jetzt nicht vertiefen, aber wir hatten sowas über, habe ich dir genannt, dieses Make My Money Matter.
Ja, genau.
Dass man eben auch in grüne Pensionfonds investiert.
Dass man da weniger Steuern zahlen müsste, zum Beispiel, das wäre auch ein Hebel.
Ja, also dass es staatlich gefördert wird. Das ist noch stärker staatlich.
Und das andere eher...
Das andere dann wieder Zertifikate drauf, die mehr kosten oder so. Ja.
Fossile Energieträger um 100% besteuern.
Also, also in der Finanzwelt kann da, also über gewisse Mechanismen könnte die relativ viel steuern. Weil letzten Endes, da denke ich auch immer an Dirk Müller, darf man auch nicht immer alles bare Münze nehmen, vor allem nicht seine Investment-Empfehlungen. Aber was er so erzählt hat, so makroökonomisch, hat er absolut recht behalten. Er hat gesagt, also es gab diesen Wandel in der Wirtschaft so um 14, 15, 16 rum. Da sind viele immer mehr, und man merkt jetzt auch im Marketing, es geht immer mehr direkt, es ist längst sind alle dabei, in diesem Boot mit nachhaltigen Produkten und so weiter zu werben. Die Wirtschaft hat Folgen mitgemacht, die Politik hat auch mehr dort in der Hinsicht gemacht, und auch die Menschen merken es mehr, in den Medien merkt man es mehr. Das ist ein ganz klarer Trend. Und letzten Endes dort, wo das Geld hingeht, ist auch ganz viel Energie immer. Ja, und wenn das dann auch richtig kanalisiert wird und nicht wieder nur alles quasi für Profitmaximierung ausgebeutet wird, sondern auch wiederum gut verteilt wird, sehe ich da eigentlich auch einen sehr, sehr großen Weg. Also ein Instrument vor allem, ein großes Instrument, da was zu ändern.
Absolut, ja.
Amen. Ja, ich denke, wir haben uns jetzt sehr gut verbraucht. Die Luft ist verbraucht, die CO2-Anstieg.
Zeit für frische Luft, meinst du?
Ja, ich denke,
bei manchen Maß auch Methan, um das mal reinbringen.
Die Zuhörerinnen bluten die Ohren, und ich muss schon seit 2 Stunden auf Toilette.
Ja, und zum Abschluss gibt es noch dieses.
Was Gechilltes, genau. Wieder was GEMA-freies hier für euch. Ja. Das ist natürlich süß, aber.
Einfach gut zuhören. Das ist ein cooler Text.
Das ist
gut so.
Also unabhängig. Also die Quelle ist schon an unserem Ding.
Ach so, klar, aber ich muss an den Mikro.
Du musst es dir langsam zum Mikro führen. Ja. Wenn du jetzt noch was sagen willst, dann wird es wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Willst du noch was sagen?
Ich kann ja noch so ein bisschen langsam.
Die Schlussmomente, da müssen wir noch dran fallen.
Nee, so leise Tuscheln ist ja vollkommen okay.
Neuzulassungsverbot für Verbrenner 2025 fordere ich. Seid ihr mit mir? Ja, geil, eigentlich kannst du dieses Lied anstehen. Power to the people.
People got the power.
People got the power. Wie geht's weiter? Ich hab das.
Power to the people.
Es geht immer so weiter, gell?
Es geht immer so weiter.
Ja, aber dann irgendwann kommt das dann. Extinction! Rebellion! Extinction! Rebellion! What do you want?
Ja,
okay. Und gut war's. Ich wünsche euch eine schöne Zeit, genießt es, und arbeitet an euch. Tut euch das raus, was euch am leichtesten fällt, setzt es um, und es wird langsam nachhaltiger.
Es gibt alles, Leute.
Es wird nachhaltiger.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob man
ihn... Denkt euch einfach diesen Text, ja. Das ist vielleicht eine So könnte es kommen, dass dieser Planet irgendwann nicht mehr unser Heim ist, weil wir verlassen müssen.
Ja,
dann haben wir das dann Technologie, und dann ist, wie er schon sagt, Space our home. Ja? vielleicht uns die Frage stellen, ob wir das wollen oder nicht.
Also ich sage ganz ehrlich, das will ich nicht und das will ich auch nicht meiner nachkommenden Generation, weil letztendlich.
Okay, ich glaube, wir müssen die letzte halbe Stunde doch rausschneiden, aber.
Er redet zum Beispiel von Chemical Rainforest. Ja? Ja,
das sind alles
so
drin.
Also man sieht so
ein
Bild, das
weckt
vielleicht in einem anderen Bild.
Jetzt machen wir hier noch Werbung für den Typen hier. Naja, sag aber
nicht
den Namen. Ja, sag nicht den Namen.
Darf man nicht sagen.
Nee, sag
dir
nicht den Namen.
Sorge, man kann auch Filmtipps geben, man kann Musiktipps geben.
Ja, dann gib.
Spaceship Earth, Mop Mop, Anthony Dozer.
Ich glaube, das hat jetzt mal aufgeschrieben. Okay, passt. Ich habe jetzt keine Schlussworte mehr. Ja, das war schon sehr ausführlich. Ich glaube, der einzige Punkt, den ich mir interessiert, ist, kann man ein bisschen legalisieren.
Ganz sicher.